Endzone, der DAZN NFL Talk, wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Endzone, der DAZN NFL Talk, euer NFL Podcast des Vertrauens. Flo Hauser, meine Wenigkeit, und Christoph Stadler für euch am Start. Und die ersten Teams sind offiziell in den Playoffs. Die ersten Teams oder weitere Teams sind eliminiert. Darüber gilt es zu sprechen. Aber mein lieber Christoph Stadler, bevor wir das vergessen, du hast dir was aufgeschrieben aus der letzten Woche.
Erstmal herzlich willkommen an euch, an dich Flo, an mich. Das war ja letzte Woche. Ich habe extra nochmal reingehört, weil es in unserer Notiz stand.
Weiß, und dann wusste, ja.
Kam deine Nachricht. Hä, was heißt das denn? Und das war eine tolle Notiz meinerseits von letzter Woche. Es ging ja um Jared Goff, die Lions gegen die Rams. Die Rams, die das Spiel gewonnen haben. Und die Frage, die ja dann aufkam, auf was ich besonders schaue, wie hoch die Play-Action-Rate dann tatsächlich ist bei Jared Goff. Und sie war bei knapp 24% Play-Action. Mhm. Also sie war wirklich nicht so hoch. Der hatte nur in Woche 4 gegen Cleveland, in Woche 6 bei den Chiefs, in Woche 9 gegen Minnesota und in Woche 13 gegen die Packers weniger an Play-Action-Rate. Ja, auffällig finde ich da, dass er immer gegen bessere Defensiven dann wohl weniger Play-Action spielt, beziehungsweise die weniger zulassen. Jetzt kommt aber das Aber, weil es ja letzte Woche eben das Thema war, dass die Rams unter Chris Shula dann eigentlich kaum bei Play-Action 100 oder mehr Passing Yards zulassen. Wie viel hatte Jared Goff bei Play-Action? 102.
Ja, siehst du.
Er hat's gerissen. Heißt jetzt Chris Shula, der Defensive Coordinator von den Rams,
schlecht von Shula,
in 5 von 33 Spielen 100 oder mehr Passing Yards nach Play-Action zugelassen. Ja. Pfui, Rams. Ihr habt zwar gewonnen, aber pfui.
Das ist ja echt, beschämend, ja. Also, aber die Rams sind damit sehr weit fortgeschritten in ihrem Saisonziel, möchte ich mal so sagen. Also, die sind in den Playoffs, die Denver Broncos sind in den Playoffs, aber wir haben heute natürlich noch einiges anderes vor. Wir wollen über ein Team sprechen mit einem Gast auch, Christoph, und zwar das eliminiert ist, was wir so nicht kennen. Die Kansas City Chiefs sind erstmals in der Mahomes-Ära vor dem AFC Championship Game ausgeschieden. Ist natürlich ein Riesenthema, auch in unserer heutigen Folge. Wir werden aber auch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, auf ein paar Matchups schauen für die kommende Woche 16, in der wir uns schon befinden. In einer Woche ist Weihnachten, Freunde. Also da haben wir ein bisschen was vor.
Ja, vor allem können wir noch erweitern, nicht nur die Chiefs. Also wir sprechen da mit einem Beatwriter aus den USA von The Athletic, Jesse Newell, der uns ein paar Insights geben wird. Wir schauen auf die Bengals. Da war es nicht ganz so überraschend, dass sie eliminiert sind. Ja. Ich glaube, wir beide hätten es nicht unbedingt gedacht, dass es jetzt so schnell geht. Aber gut, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Chiefs rausfallen.
Geht ja eher um die Art und Weise, aber da wollen wir jetzt nicht zu weit
vorgreifen. Genau, geht um die Art und Weise. Ja. Und genau, das ist so eins der Hauptthemen heute. Und dann schauen wir natürlich nochmal, was so los ist in Woche 16. Habe aber noch eine Frage an dich. Und zwar, wie hat dir Philip Rivers gefallen? Hattest du das Gefühl, du schaust in den Spiegel oder? Also mir ging es so beim Zuschauen daheim. Ja, da dachte ich so ab und zu, wie er aufstand. Okay, warum hat der Fernseher jetzt eine Spiegelfunktion?
Also ich muss schon sagen, es gab halt so ein Play, wo er da ein bisschen gestolpert ist, wo man dann sich gefragt hat, okay, das sieht halt nicht nach einem NFL-Quarterback aus und da will ich ihm nicht zu nahe treten. Ich möchte mit etwas Positivem anfangen. Ich fand es eigentlich sehr solide, wie er da abgeliefert hat. Es war klar, dass es viele Checkdowns geben wird, dass es auch jetzt nicht die ganz oft tiefen Dinger geben wird. Aber an und für sich hat er diese Offense eigentlich ganz gut, sag ich mal, ins Laufen, in Anführungsstrichen, gebracht. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dafür, dass der 5 Jahre nicht gespielt hat. Natürlich haben sie verpasst, gewisse Dinge zu finishen. Das muss man auch sagen, weil sie verlieren halt gegen die Seahawks, obwohl die Defense einen guten Job macht, weil die Seahawks 6 Field Goals schießen und die denken sich jetzt auch wieder, wir sind die Besten aller Zeiten. Aber ich muss schon sagen, Philip Rivers hat mir an und für sich, würde eine Schulnote 2- geben, ehrlicherweise. Ich fand das echt okay.
Also im Alter von, was ist jetzt, 44 Jahren, war das grundsolide, nachdem du 5 Jahre nicht gespielt hast. Ich fand es trotzdem, ich will das Wort jetzt eigentlich nicht sagen, aber es war für mich nah dran an der Shitshow.
Okay, krass.
Ich sag's jetzt wirklich ganz hart, weil also natürlich haben sie das so hingemacht, dass er dann das, was er gemacht hat, war völlig in Ordnung. Um Gottes Willen, das ist jetzt nicht falsch verstehen. Es soll gar keine Kritik an Philip Rivers sein, dass der da zurückkommt und das dann einigermaßen handelt. Da ziehe ich schon irgendwo meinen Hut. Aber ich habe viele, viele positive Reviews gesehen, gehört, gelesen und da stimme ich irgendwie nicht so mit ein, weil beim Schauen dachte ich mir die ganze Zeit, das schaut doch nicht geil aus. Also auch wie der Ball teilweise gewappelt ist und alles. Nochmal, das soll jetzt gar keine Kritik an Philip Rivers sein, aber es ist doch kein Football, den ich in Woche, 16, 15 sehen will in der NFL, weil es dann, stimmt schon, das war alles funktional, aber dann hätte das doch vorher mit Daniel Jones auch hinbekommen können, besser zu spielen, oder? Da haben wir kritisiert und jetzt kommt Philip Rivers und es geht einigermaßen funktional. Also sorry, mit einem Daniel Jones hätte es dann besser laufen müssen, als das war die letzten Wochen war. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, Seahawks waren echt schwach.
Meine Güte, wollte ich gerade sagen. Man muss im Hinterkopf behalten, enttäuschend, dass es gegen die Hawks Defense ging. Und dafür war es halt dann gut, ne, was Philip Rivers gemacht hat.
Frage ist, ob es eher dran lag, dass die Seahawks so überraschend schlecht waren. Also ich weiß nicht, was bei denen los war, ob die den maßlos unterschätzt haben. Weil ehrlich gesagt, auch die Würfe von Rivers sahen teilweise nicht gut aus. Also das sieht so aus, wenn ich im Sommerurlaub irgendwo im Wasser stehe und Bälle werf. Natürlich ist es kein normaler Football, sondern so ein leichter. Aber Leute, da konnte ich nicht ganz nachvollziehen, diese Jubelarien. Ja, Respekt dafür, aber so ganz geil fand ich es jetzt auch nicht. Also es ist nicht das, was ich 8 Wochen sehen will.
Nee, da gebe ich dir recht. Aber rein von der Körperhaltung sah es ja bei Rivers noch nie gut aus beim Pässe werfen.
Absolut. Es geht auch gar nicht darum, den schönen Stil zu haben. Der muss funktional sein und das hat echt einigermaßen funktioniert. Sie können das am Ende sogar gewinnen eigentlich. Und es ist mir auch völlig egal, wie er hinfällt und wieder aufsteht. Der Mann ist 44. Ja. Also das meine ich mit in den Spiegel schauen. Das soll gar keine Kritik sein. Das ist schon beeindruckend, da dann ohne Training eigentlich zurückzukommen. Und natürlich hat er dann seine Highschool trainiert und wahrscheinlich Bälle geworfen mit seinem Sohn oder was auch immer. Mhm. Aber es ist natürlich schon mal ein anderer Schnack. Ich bin enttäuscht von den Seahawks und ehrlich gesagt, das hat mich so gedacht, ja Leute, also Colts, ihr struggelt die ganzen Wochen vorher, da hättet ihr vielleicht für Jones euch selber auch was anderes überlegen können.
Ja, das stimmt wohl. Ja, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich fand es ganz gut. Ich glaube, um das Thema auch noch abzuschließen, ich habe sehr viel Schlimmeres oder Schlechteres erwartet. Und deswegen fand ich es insgesamt absolut gut. Vor allen Dingen auch wegen dieser Seahawks-Defense.
Genau.
Ich habe gedacht, die jagen den aus dem Stadion raus.
Genau.
Was ja jetzt nicht immer so oft passiert ist. Und deswegen habe ich Schlimmeres erwartet und fand es dann für ihn persönlich eigentlich ganz gut, ja.
Ja, dann belassen wir es dabei auch und schauen, was sonst die NFL so zu bieten hat.
Die News.
Ja, und da gibt es tatsächlich einiges, was wir noch aufarbeiten müssen an den neuesten Neuigkeiten. Ich meine, die News, glaube ich, am Anfang, die können wir relativ zügig durchziehen. Die New York Jets haben mal wieder eine Nachricht geliefert. Defensive Coordinator Steve Wilks entlassen, als auch Wide Receiver Alan Lazard. Ja, die sind halt, weiß ich nicht, Christoph, ob man das sagt, im Rebuild vom Rebuild. Und sie sind halt einfach, die sind sich alle nicht grün. Hahaha, New York Jets. aber ja, also ich muss sagen, in der Phase der Saison dann zu entlassen, wo man eh nichts mehr wuppen kann, das lässt nur auf mehr als nur sportliche Gründe schließen.
Das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass der tatsächlich nach dem Saisonende weg sein wird. Damit habe ich fast gerechnet, dass das nicht so ganz, glaube ich, funktioniert hat, wie man sich's vorgestellt hat. Insgesamt ein junger Coaching-Staff, auch Aaron Glenn ja zum ersten Mal wirklich Head Coach. Und OC, jung und unerfahren, und dann holst du dir auf der DC-Position den Erfahrenen dazu. Ich glaube, mit Steve Wilks, das hat da nie so wirklich geklickt. Dann waren wahrscheinlich die letzten beiden Spiele ausschlaggebend. Jacksonville kassierst du 48 Punkte, davor Miami 34 Punkte. Und was wir ja, ich weiß gar nicht, ob wir es auch die letzten Wochen mal angesprochen haben, wir hatten so mal, ich glaube, im Privaten gesprochen, oder das war immer mal Thema, sind halt das einzige Team ohne Interception immer noch. Das gab es noch nie.
Crazy, ne?
Nach 14 Spielen, was sie gemacht haben. Die haben überhaupt nur 3 Takeaways. Das wäre dann NFL-Negativrekord, wenn es so zu Ende gehen sollte. Also die war schon auch einfach nicht so gut, wie wir sie eigentlich gewohnt sind, seit Robert Saleh weg ist. Wurde die Defensive dann tatsächlich immer schlechter. Du hast Sauce Gardner weggetradet. Jetzt übernimmt der Defensive Back Coach Chris Harris. Ich glaube, das könnte uns schon so ein bisschen in die Richtung Zukunft uns bewegen lassen, weil wenn der, glaube ich, noch ganz guten Job macht, ist das ein Kandidat. Der wäre dann zwar jung, der wäre dann auch unerfahren, der war ja früher Safety, gilt als Coaching-Talent, vielleicht, nachdem es mit Erfahrung jetzt nicht funktioniert hat, dann mit junger Unbekümmertheit, dass der dann in der neuen Saison, wenn es jetzt einigermaßen gut läuft, übernimmt. Keine Ahnung. Aber das können wir uns jetzt anschauen in Ruhe.
Wird man sehen. Für die Zukunft auch Tight End, nur als kleine Randnotiz, Jeremy Ruck hat für 2 Jahre verlängert. Der jetzt auch das erste Mal aufgedribbelt ist. Viele entscheiden da jetzt mit den News diese Woche sind Verletzungen, logischerweise, Christoph. Und das
war eine Scheißwoche.
Es gab 2 Kreuzbandrisse innerhalb von 30 Minuten unserer Sendezeit. Und die
war das
eine,
so?
Ja, das ist relativ nah beisammen gewesen. Immer noch falscher Satz, aber egal. Micah Parsons tatsächlich von den Green Bay Packers mit dem Kreuzbandriss. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, erstens, das ist alles andere als gut. Zweitens, der wird gedoppelt und getrippelt sozusagen. Und sind sie jetzt nicht mehr Super Bowl-Favorit? Das war meine Frage, die ich mir sofort gestellt habe, weil wir brauchen nicht drüber reden, wie gut er diese Defense gemacht hat, welche Statistiken der hat. Alles wunderbar. Aber der, wenn jetzt fehlt, dann können die gegnerischen Offensive Lines natürlich auch ein bisschen anders balancieren, sage ich jetzt mal.
Ich weiß gar nicht, wie der Spielstand war. Sie waren hinten zu dem Zeitpunkt gegen die Broncos, wenn ich es richtig im Kopf habe. Davor ist ja schon Christian Watson raus. Da wusste man nicht so genau, was ist. Ist Schulter, dann war es offiziell mal Brust. Keine Ahnung, was jetzt eigentlich final war. Der soll aber wohl dann dabei sein am Wochenende, wenn es gegen die Bears geht. Das ist für die Offense zumindest schon mal wichtig. Aber brauchen wir nicht reden. Also die Packers sind jetzt immer noch eine gute Mannschaft. Aber du hast ja Micah Parsons vor der Saison geholt, genau für die großen Spiele, die Playoffs. Und da muss man schon sagen, also in dem ersten Moment dachte ich mir, was soll die Scheiße? Sorry für die Wortwahl, aber nachdem Mahomes sich vorher schon verletzt hat, dann Parsons, das hat das Spiel kaputt gemacht. Vielleicht hätten es die Broncos auch gewonnen, weil den will ich es gar nicht wegnehmen. Die haben echt super gespielt, dazu vielleicht nachher nochmal mehr. Aber das Spiel war vorbei und eigentlich war es auch in meinem Kopf, damit sind die Packers wahrscheinlich, wenn kein Wunder passiert, raus aus dem NFC-Top-Favoritenkreis.
Mhm, ja. Sehe ich ganz genauso. Warum ich das jetzt nochmal so gesagt habe, ist genau, weil Christoph es schon angesprochen hat, Patrick Mahomes, dann ja auch das Kreuzband gerissen, der jetzt auch schon operiert wurde. Wir sprechen gleich noch in Ruhe über die Chiefs, aber das ist natürlich im Newsblatt noch dabei, als auch
Devante Adams. Der war schon vorher, oder? Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Mahomes war vorher und dann Parsons.
Es war Patrick Mahomes, schlimme Verletzung, dann Micah Parsons und dann auch in relativ naher Distanz Devante Adams. Bei dem aber wohl nichts Schlimmeres passiert ist. Also die Kreuzbandriss-News sind Micah Parsons und Patrick Mahomes, zwei Superstars dieser Liga, das muss man ehrlicherweise sagen. Eine andere News, die Verletzung betrifft, ist jetzt nicht mehr ganz so entscheidend, würde ich jetzt mal sagen. Aber Bam Knight, der Running Back der Arizona Cardinals, ist jetzt auch auf der Injured Reserved Liste und dementsprechend fällt er jetzt auch für den Rest der Saison aus bei den Cardinals.
Die New York Giants, die haben Younghoe Koo entlassen, auch fast schon so eine Weekly Kick-Entlassung. Ja. Bei den Giants ist jetzt, glaube ich, dann, die werden den fünften Kicker haben. Ich glaube, es gibt noch gar keinen Namen. Irgendjemand wird eingeladen werden. Sie werden eine Competition machen, was auch immer. Irgendeiner wird kicken am Wochenende. Mhm. Koo hat er ja gegen Washington zwei Field Goals daneben gesetzt aus 52 und 51 Yards. Ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so überraschend, dass Koo die beide vielleicht nicht trifft. Ich weiß nicht, was die Giants da erwartet haben, aber halt. In dem Fall Next Man Up.
zum 100. Mal, ja. Müssen wir Ihnen leider so sagen. Next Man Up heißt es auch weiterhin bei den Washington Commanders. Marcus Mariota wird die Saison zu Ende spielen. Jaden Daniels wird die letzten drei Partien nicht mehr aufs Feld gelassen. Natürlich aufgrund seiner Verletzungen. Sie haben es ein paar Mal probiert, dass er wiederkommt. Dann war er wieder raus. Jetzt ist er offiziell erstmal raus. Sie konzentrieren sich damit also aufs nächste Jahr. Ist natürlich eine absolute Shit-Saison für die Washington Commanders und vor allen Dingen persönlich für Jaden Daniels.
Hat er, glaube ich, selber auch so gesagt, dass es wirklich eine zum Vergessen ist. Die größere Quarterback-Nummer, weil damit habe ich schon gerechnet, dass Daniels nicht mehr spielen wird dieses Jahr. Die Miami Dolphins.
Unter den Fingernägeln, weil das finde ich so krass, aber mach, ja.
Ja, okay, dann da darfst du gleich deinen Take zu geben. Also die Miami Dolphins tauschen jetzt tatsächlich den Quarterback. Tua wird gebencht, wie heißt der? Quinn Ewers übernimmt. Quinn heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Sorry, Quinn. Mr. Ewers, ja. Quinn Ewers. Jo, dann bitte, her damit, Flo Hauser, mit Ihrer Meinung.
Also, wenn ich mich als Head Coach hinstelle und sage, wir lassen keinen Stein auf dem anderen, macht das alles Sinn. Wenn ich aber meinen Franchise-Quarterback, und das ist er ja nun mal, man kann jetzt von Tour halten, auch von den Leistungen her, was man möchte. 15 Interceptions dieses Jahr. Sah gegen die Steelers nicht gut aus. Und ich meine, Head Coach Mike McDaniel hat es ja auch angesprochen und hat ja auch gesagt, wir werden das alles auf den Tisch schmeißen, auch die Quarterback-Position. Dass man jetzt aber, wenn man eliminiert ist, Tour rausnimmt, ist für mich, finde ich, ein merkwürdiges Zeichen. Viele werden sagen, hey, warum denn nicht einen Jungen jetzt nochmal rein und gucken, was der macht. Es ist so viel über die ganze Saison immer wieder gesprochen worden bei den Dolphins, dass es in der Kabine einfach nicht passt. Wir hatten da auch mal einen extra Part einer Folge dazu. Ich weiß nicht, also ich verstehe die Herangehensweise nicht und kann mir eigentlich nur vorstellen, bei den Dolphins ist sowieso alles, inklusive Headcoach, nächstes Jahr auf Reset. Anders geht's nicht, weil das finde ich eine komische News einfach. Warum?
Oh, ich glaube tatsächlich, Mike McDaniels nochmal eine Chance bekommt, aber ohne Tour. Wie sie das dann regeln, so. Weiß ich nicht. Die schauen sich das jetzt an, weil genau wie du gesagt hast, jetzt sind sie eliminiert. Jetzt kannst du dir deinen Rookie anschauen. Was war der, glaube ich, 7. Runden-Pick? Der wird auch nicht die Lösung sein. Also Tour ist jetzt sogar am Wochenende nur der Emergency-Quarterback. Der ist jetzt wirklich raus. Ich glaube, dass für den nicht weitergeht. Dagegen spricht er eigentlich. Der hat für 2026 noch 54 Millionen voll garantiert. Und würden sie ihn entlassen, läge der Cap-Hit bei, also der Dead Cap-Hit dann, oder Dead Cap, der Cap-Hit bei 99,2 Millionen. Das wäre Rekord. Bisher Russell Wilson 85 Millionen bei den Broncos. Die könnten es auch auf 2 Jahre dann stretchen mit diesem Post-June-Cut. Also wenn er danach dann gecuttet wird, dann wäre es im ersten Jahr 67,4 Millionen und dann 31,8 Millionen. Das ist trotzdem halt eine horrende Summe für einen, der dann gar nicht da ist. Auf der anderen Seite, vielleicht kann so Mike McDaniels noch seinen Arsch retten.
Ja, die Frage ist halt nur, ist Quinn Ewers, ne, wird Ewers wieder ausgesprochen,
der, Ewers,
der,
genau.
Der Ewers Quinn. Ich habe mir das extra angeguckt beim Scouting Report. Lack of arm strength und lack of Entscheidungsfindung. Deswegen ist er auch so spät gedraftet worden, logischerweise. Man traut ihm eine große Entwicklung zu, die er machen kann, weil er sehr wissbegierig und wissbegierig ist und sehr gut lernen kann. Aber am Ende des Tages, wenn ich das halt schon lese, dass er nicht die Armstrength hat und vielleicht auch in der Entscheidungsfindung nicht so gut ist, na gut, dann passt er zu den Dolphins aktuell ja ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, kurze Pässe wird er wohl hinbekommen.
Ja, ich finde es halt irgendwie komisch, aber es passt halt ins Bild. Die Saison ist auch durch. Wir sind halt jetzt in so einer Phase, wo Teams, die raus sind, sich was Neues überlegen, wie es weitergehen kann, wird der Thema bei den Chiefs auch noch sein und ist ja bei den Dolphins Thema, als auch zum Beispiel bei den Bengals. Die spielen jetzt auch gegeneinander. Also
es ist halt dahingehend spannend, wenn du jetzt halt alle Spiele verlierst, dann ist, glaube ich, Mike McDaniel auch weg. Wenn du jetzt aber mit dem vielleicht...
Oder nicht? Ist es nicht egal, wenn du alle verlierst, hast du noch einen höheren Draft-Pick?
Es ist egal, aber das ist halt nicht die Herangehensweise in der Franchise. Du willst halt nicht so zur... Und sie waren Saisonbeginn, also mein Hot-Take, den ich ja mal hatte, dass die Top 3 picken, war lange echt nicht so schlecht und das war wirklich ein hotter Hot-Take.
Das stimmt, ja.
Der war lange nicht so ganz bescheuert. Jetzt natürlich schaut's anders aus und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass sie die Steelers schlagen und vielleicht, also ins Playoff-Rennen nochmal voll einsteigen, nee, aber vielleicht noch dem einen oder anderen ein Beinchen stellen können. Die würden jetzt gegen die Bengals spielen. Das dachte ich eigentlich, könnte ein ganz spannendes Spiel für die Playoffs werden. Okay, jetzt geht's um die goldene Ananas, beziehungsweise Quinn Ewers darf sich zeigen. Also ich glaube, Tua ist weg. Das Einzige, was mich abschreckt, ist die Kohle halt. Und Mike McDaniel ist mein Gefühl, dass er nochmal ein Jahr bekommt. Aber ach, bei den Dolphins ist auch nichts zu... Also 99 Millionen Dead Cap wäre halt einfach, oder Cap-Hit wäre halt einfach
kannst den Laden
crazy. Kannst aber gut, auf der anderen Seite, die Broncos haben sie auch hinbekommen.
Ja, klar. Irgendwie kriegt man es immer hin. Restructure, sage ich da nur. Aber
spannend auf jeden Fall, die Dolphins in der Offseason.
Jetzt werden die Dolphins spielen jetzt am Sonntag in der Shitshow-Season-Duell oder wie man Bowl oder wie man das auch immer nennen möchte. Gegen
eine
die Personal
gibt es noch schnell. Ja. Matt Schutern wurde noch entlassen. Weißt du, ob du das schon mitbekommen hattest? Der hatte ja für 1 Jahr 6 Millionen unterschrieben. Letztes Jahr in Atlanta eigentlich durchgefallen mit großen Erwartungen. Dieses Jahr 13 Spiele für die Dolphins, kein Sack. Ich habe nochmal nachgeschaut. 12 Pressures hat er hinbekommen. Auch nicht viel. Der ist auf jeden Fall auch schon mal weg.
Ja, und der
könnte vielleicht bei einem Contender nochmal aufschlagen.
Ich weiß nicht, also ja, vom Eagles. Namen her und so schon, ne? Aber das, ja, wahrscheinlich. Aber das Ding ist, wie du sagst, beiden Teams in dieser Saison hat er nicht weitergeholfen. Also da habe ich auch mehr
erwartet. Nee, nee.
Das muss man.
Also Falcons letztes Jahr war enttäuschend, Dolphins dieses Jahr war enttäuschend. Vielleicht bekommt er irgendwann noch die Chance im dritten Glied. So, jetzt ab zu den Bengals.
Muss man schon so deutlich sagen. Ja, deutlich wurde es auch für die Cincinnati Bengals. Die haben erstmals in der Joe Burrow-Ära, die es ja immer so schön genannt wird, die Ära, keine Punkte gemacht mit der Offense. Sie hatten einfach mal haushoch verloren in einem Do-or-Die-Game, denn allen war klar, wenn man verliert, ist man raus aus den Playoffs. Einige haben ihnen zugetraut, hey, das wird nochmal so eine knappe Geschichte wie in der Saison zuvor, wo sie hinten raus nochmal alles gewinnen.
Ich heb die Hand.
Und am Ende haben sie krachend verloren, sind krachend gescheitert und uns geht's gar nicht, glaube ich, darum, das hatten wir eingangs schon mal gesagt, warum oder jetzt zu dem Zeitpunkt, Joe Burrow-Verletzung, bla bla bla, es war ihnen noch eine 1%ige Chance. Aber es geht ums Wie und da Sie sich melden, Herr Stadler.
Ich habe mich gemeldet mit, dass die Bengals noch die Playoff-Chance bis zum Schluss haben.
Das war das durchgerechnet mal.
Ja, genau, mit 9-8 sogar direkt Division-Sieger werden und vielleicht sogar mit 8-9 noch die Division gewinnen können, dass sie zweimal choken.
Fünf Sieger.
Spricht aber auch für die Bengals.
Fünf Sieger hast du ihnen hinten rausgegeben, aber ja.
Ja, da war ich
am Ende
schon mal deutlich vorbei. Jetzt ist dritte Jahr in Folge keine Playoffs. Nach dem Championship-Game 2022 gegen die Chiefs gab es einfach nichts mehr. Davor noch, nicht vergessen, im Super Bowl gestanden. Da dachten wir schon, oh, diese Bengals, das ist eine neue Top-Truppe da in der AFC. Also das Spiel gegen Baltimore war Mist.
Ja.
Du kannst aber verlieren gegen Baltimore, aber eigentlich waren sie am Anfang meines Erachtens sogar noch das bessere Team. Zumindest nennen wir es mal die 4 Units. Ich mache mal Special Teams nochmal raus. Offense, Defense auf beiden Seiten war die Bengals-Defense die beste Unit da auf dem Feld.
Von Baltimore, ein Spiel gehalten, ja.
Absolut, von Baltimore kam meines Erachtens auch zu wenig, aber diese Bengals da mit 0 Punkten rausgehen. Ich glaube, Joe Burrow hat das nachher selber gesagt. Es gibt kein Team der NFL, das heute mit mir als Quarterback gewonnen hätte. Burrow war auch nicht gut, aber insgesamt Jamar Chase mit Drop, mit Strafe. Der hatte da am Ende, glaube ich, was ich muss schon nachschauen, der hatte 132 Receiving Yards. Klingt super geil. Wenn du Spiel schaust, denkst du aber, nee, Jamar, da erwarte ich mehr von dir. Und die Higgins war nicht dabei, klar. Ja. Aber es war nicht das Spiel der Big Names.
Nee, und das war von Chase ja auch vor allen Dingen alles in der zweiten Hälfte. Oder fast alles in der zweiten Hälfte, wenn ich mich nicht irre. Da gab es ja einen Catch in der ersten Hälfte, im zweiten Viertel muss es gewesen sein, den du auch ansprichst. Das wäre ein First Down gewesen, in guter Feldposition, da wäre man vielleicht mal in Scoring Distance gewesen. Wir müssen schauen, wie das da oder wie das da irgendwie zustande kam. Vielleicht war es auch einfach schon für viele dort klar, dass es eh nichts mehr wird, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, nur weil T. Higgins fehlt, war man schon sehr enttäuscht. Weil die Woche davor haben sie ja echt einen ganz guten Kampf geliefert gegen die Buffalo Bills. Da haben sie 34 Punkte gemacht, meine ich. Klar verlierst du dann wegen diesen beiden Interceptions, die auch ein bisschen unglücklich waren. Aber da haben sie ja den Ball ganz gut bewegt, hatten auch das Laufspiel. Aber diesmal hat ja gar nichts funktioniert. Und dass die Ravens keine Blinden sind, das ist auch klar. Aber die waren auch nicht auf Top-Niveau, wie du richtigerweise sagst. Und für mich geht's dann, das kennt ihr mittlerweile schon für unsere Podcast-Hörer und Zuseher, die länger dabei sind, um dieses Gefühl und die Körpersprache auch ein Stück weit. Und das war halt vom Fleck weg, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, habe ich mir gedacht, was das eigentlich werden soll. Also habe ich mich wirklich gefragt, du hast das Spiel ja kommentiert, ich in unserer NFL-Konferenz, immer wenn ich hingeguckt habe, dachte ich mir so, was soll das werden? Und ich kann dir gar nicht sagen, liegt es am Playcalling, liegt es an der Einstellung, liegt es an der Entscheidungsfindung von Joe Burrow, liegt es an der fehlenden Konstanz und war ja auch überhaupt nicht akkurat im Passing-Game stellenweise. Es waren Schwächen, die ich so von den Bengals, nur von der Offense jetzt, noch nie gesehen habe, ehrlicherweise.
Ja, aber dann kann man die Frage weiterstellen, wie soll es dann weitergehen, weil deine Identität kommt über die Offense. 44% deines Cap-Hits dieses Jahr gehen auf Burrow, Higgins und Chase. Burrow hat in den letzten 3 Jahren, wo sie immer die Playoffs verpasst haben, 67% der Spiele gemacht. Und Higgins auch nur 75. Chase ist nicht so oft raus. Der spielt eigentlich die meiste Zeit. Du zahlst also nicht ganz die Hälfte deiner Kohle für 3 Spieler, die aber 3/4 der Zeit nur spielen. Und so wird es auf Dauer nicht funktionieren. Jetzt geht's natürlich weiter. Die Spekulation war ja schon mit Joe Burrow, diese PK vor dem Spiel. Wie hat er es gesagt? Irgendwie, er muss Spaß haben, um weiterzuspielen. Ich glaube, da darf man nicht zu viel reininterpretieren. Auf der anderen Seite, er sagt es wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund. Er ist ja so ein Grübler. Das haben wir schon gesehen.
Ja.
Burrow wird ja auch den Rest der Saison jetzt zu Ende spielen. Und dann ist natürlich die große Frage, Head Coach, Zach Taylor. Geht das weiter? Soll das weitergehen? Darf das weitergehen? Mein Gefühl ist, das geht nochmal weiter. Das war jetzt auch eine aktuelle Meldung von Paul Dehner von The Athletic, dass der nicht nur 1 Jahr noch Vertrag hat, sondern wohl 2 Jahre noch Vertrag hat. Und dann sind so die Spekulationen, dann wird er vielleicht doch nicht gleich jetzt entlassen, sondern bekommt nochmal einen Shot. Und da war ich mir auch, soll der nochmal einen Shot bekommen? Ehrlich gesagt,
Meinung. Ja, verstehe ich. Das Ding ist, Anfang der Saison, gerade wenn wir es jetzt bei der Offense zum Beispiel runterbrechen, Laufspiel problematisch. Ich glaube, dass Zach Taylor nochmal weiterhin eine Chance bekommen wird, aber sie werden sich auf der Coordinator-Position auf beiden Seiten des Balles neu aufstellen und aufstellen müssen, weil das die Defense eine Katastrophe war. Das wissen wir statistisch, das haben wir auch so gesehen, auch wenn die jetzt noch die beste Unit waren gegen die Ravens.
Aber ich habe gesagt, aber Al Golden, ja, kein guter Job, aber ich muss schon sagen, seit der Bye Week in Woche 10 kommt die auch verbessert daher. Ich finde es immer so, das kann in einem Jahr super funktionieren, aber wenn du letztes Jahr schon scheiße warst, warum soll der auf einmal einen Turnaround hinbekommen zu einer guten Defense? Also woher kommt dieser Glaube? Keine Ahnung, ob Al Golden ein guter Defensive-Koordinator für die Bengals ist, aber ich finde, wenn jetzt Zach Taylor eine Chance bekommt, dann muss Golden meines Erachtens auch nochmal eine Chance bekommen, der auch nicht alles richtig gemacht hat. Ja. Logan Wilson quasi fallen lassen und 2 Rookies dann starten zu lassen. Wobei, wäre die Defensive mit Logan Wilson eine mittelmäßige Defensive gewesen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Da fehlt es einfach, glaube ich, grundsätzlich an Qualität und an Kohle, die du da reinstecken kannst.
Ja, und das ist ja das, was ich eingangs schon mal gesagt habe bei der Higgins-Verlängerung und alles. Habe ich das damals schon gesagt, diese 3 Musketiere, das wird ihnen noch auf die Füße fallen, wenn einer von den 3 mal eben nicht spielt. Und jetzt sind sogar 2 von 3 häufiger raus. Du hast es ja gerade nochmal zusammengefasst. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, man müsste vielleicht am Front Office ansetzen. Das werden sie nicht tun.
Yep.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht tun werden. Und dann macht man so weiter wie bisher. Und dann ist man wieder ein ganz gutes Team, hat wieder eine geile Offense, die Spaß machen kann. Hatten ja auch Spiele, wie gesagt. Letzte Woche hat es ja auch irgendwie ganz gut ausgesehen. Und dann wird man schauen, wo sie es hinbringt. Aber so, mir geht es eigentlich wirklich um diese eine Woche jetzt, wo ich sage, das sind vielleicht Abgründe, die sich da auftun, die viel tiefer gehen, als sie es selbst gerne hätten.
Und dann muss aber ein Headcoach eigentlich entlassen.
Genau, und dann muss man für die Zukunft eine Frage stellen. Weil ich bin der Meinung, so wie sie unkonstant auftreten, und nochmal, Joe Burrow hat ja erst sein fünftes Spiel gemacht jetzt in dieser Saison wegen der Verletzung, dann kann man ihn vielleicht noch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber ich glaube, dass er nochmal das Vertrauen bekommen wird, weil eigentlich ist das Front Office, finde ich, ein Thema. Du musst ihn ja auch unterstützen und da wird der Head Coach auch Mitspracherecht haben, alles gut. Aber sie werden ein Reset machen mit allem anderen drumherum. Alles andere würde mich sehr wundern. Und ich rede nicht davon, dass sie jetzt einen ihrer Stars traden, nee, um Geld zu machen, weil das wird bei den Bengals nicht passieren, dass sie einen der Superstars abgeben und dann sagen, jetzt sparen wir dann aber Geld und kriegen noch ein paar Picks und können da einen Rebuild machen, wenn wir jemanden wie Higgins oder Chase oder was weiß ich wegtraden. Also nee, das glaube ich auf keinen Fall, sondern wenn dann nur Coaching-wise.
Haben den acht höchsten Wert an Capspace, also den acht höchsten oder acht meisten Capspace, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, im nächsten Jahr. Ja. Mal schauen, ob sie da in die Defensive was investieren im Draft. Also Trey Hendrickson wird nicht mehr da sein, du holst dir schon mal Stewart, das war, also ich fand es einen interessanten Pick, aber eigentlich für die Bengals nicht den richtigen Pick, weil es halt so eine Wildcard war. Wenn der funktioniert, alles gut, aber die Bengals können eigentlich keine Wildcards in der ersten Runde sich holen. Da gibt's andere Teams, die das probieren können, aber nicht die Bengals. Die haben dann 7 Picks 2026, eben viel Cap Space. Ich bin sehr gespannt, wo sie es investieren, und dann ist es vielleicht die letzte Chance für Zach Taylor. Mal schauen.
So ist es. Ja, das ist die Situation rund um die Cincinnati Bengals. Und als hätten wir nicht schon genug Probleme in der AFC, haben wir auch noch ein anderes Team, was natürlich große, große Wellen geschlagen hat. Die Kansas City Chiefs sind raus aus den Playoffs. Darüber gilt es zu reden. Und wir haben uns jemanden eingeladen von The Athletic. Wir haben es vorhin schon mal gesagt. Jesse Newell, der tatsächlich jeden Tag vor Ort ist mit dem Team in Kansas City. Der weiß ganz genau Bescheid. Deswegen wird der Part, glaube ich, jetzt sehr, sehr spannend werden.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Yeah, Jesse, first of all, thanks very much for your time. I guess it was a special beginning of the week when you knew the Chiefs won't be part of the playoffs. It feels still unbelievable, to be honest.
Yeah, I've been covering this team for 4 years now, and those other 3 years have ended with Super Bowl win, Super Bowl win, Super Bowl appearance. So it's not, you know, it's not the normal thing around these parts. Last time the Chiefs had missed the playoffs was 2014. And even with that, you know, you would expect the Chiefs to just be in the hunt. There's 3 weeks to go and they're already out of it. So it has been sort of a weird week around here, kind of people trying to figure out exactly how to handle this thing. But yeah, the Chiefs will remain a big NFL topic because of Patrick Mahomes, because of his injury, and because of them looking to kind of extend this dynasty. Maybe it's a pause right now, but try to extend it into the future.
And you are right now there at the training facility in Kansas City. Maybe the first question would be like, what is the atmosphere right now? Because it was also viral that Chris Jones just knew at the podium that they were eliminated from the playoffs. How's the atmosphere regarding players stuff? Maybe also some coworkers and all that stuff.
Yeah, it's a little different vibe around here. Over time, they're used to winning, and that's what they've done. And so you're used to going to a locker room that's full of people and full of the stars. Obviously, the Chiefs have some of the biggest stars in American sports over here, whether it comes to Patrick Mahomes or Travis Kelce, Chris Jones, you mentioned, you know, some of these guys that have been the faces of this run for so long. And, you know, we've only been back in the facilities just the first day this week. Wednesday's the first day we come back here and, you know, go into the locker room. And, you know, just a little different. You know, without Mahomes there, Mahomes is always here. Mm-hmm. And so without his presence is a little bit strange. And then, you know, how they play this week is going to be fascinating. You only have 53 guys on your roster, so you have to play guys that are available. But how much will they rest guys? How much will they sit guys? How much will Travis Kelce play? All those sorts of things kind of go to your mind. So, yeah, right now just down. I mean, I think we saw more of the emotion after the games, the last two games in the locker room when we go in there, where you see from Travis Kelce just kind of got like hands on his head, kind of in disbelief that the season has turned out this way. And so more emotions after then. Now I think there's sort of an acceptance period that's going on right now. And this team realizing and figuring out that this season is not going to end the way that they wanted it to.
You are at the team. Are there any news regarding Patrick Mahomes? We heard that he already had his treatment, his how was it surgery. Called? His surgery. Do we have any is there any timetable already? Will he be available at the beginning of training camp? I mean, that's the biggest question for all the Chiefs fans for sure.
Absolutely, yeah. So they actually just had head team trainer Rick Burkholder come and talk to us a few minutes ago. And so he went over the next steps in the rehab. Patrick, actually, he consulted with Dr. Dan Cooper in Dallas, where he went to consulted with him on Monday morning, got the surgery, the operation that night. But it was for
a
torn ACL.
Is it a quick surgery for ACL?
Usually on ACLs, they wait a few days. And a lot of times it's because you want to get the swelling down before you go in there. But as Rick explained to us, the LCL is the reason they wanted to go to surgery immediately, because that hadn't initially been reported that he had torn his LCL too, but it basically had come off the bone. And so they wanted to reattach it as quickly as possible to get in the recovery period. But true to Patrick Mahomes' form, he's down there rehabbing today. He'll be there tomorrow. They come back to Kansas City on Friday, but they're already setting up the rehab process. And it's crazy how Coach Andy Reid and even, you know, Rick Burkholder, he talked about a potential timeline of coming back. He said normally 9 months, but it could be a month or two less. It could be a month or two more, but they all know how he works and how he can push through pain, and maybe is a little bit more superhuman than most people out there. So all indications right now is, you know, they expect that he'll do everything he can to heal the right way, rehab the right way, potentially can be back for week one next year. So we'll see how this one heals. We'll see if that individually comes through with Patrick Mahomes. There's only so much you can do to get this knee healthy again. But if everything goes to plan and things go the way they believe it's going to go, then I think you will see Patrick Mahomes as the week one quarterback for the Chiefs next year, with him rushing back as quick as possible to be there for his team.
Sure, yeah. And but maybe once again the view in the rearview mirror, because the season of Patrick Mahomes himself, it started quite good. There were scrambling statistics, all that stuff. And I mean, it's not just the lack of the superstars with having drops or the offensive line with the injuries. What is your expectation, or what is your experience, of this season, and what went wrong? Because there were like a developing, and they realized from week to week that maybe they can miss the playoffs, and now they did.
Yeah, it's so fascinating just to flip from one year to the next, because last year's team was just known as the team that always would win close games. Patrick Mahomes would come through in the clutch, the defense would make the stand, they would come through on that right moment, and last year, playoffs combined, the Chiefs were 12-0 in one-score games, and that's what they did. This year, it just flipped. Every time they needed a big stop, every time they needed a fourth quarter comeback, it just seemed like there was a drop, there was an interception, there was a decision, there was the other team making that play. And so it makes me wonder if a little bit of the confidence was shaken in last year's Super Bowl, where the Chiefs had this sort of invincibility feeling, and everybody was sort of, you know, for lack of a better term, scared of the Chiefs, because they knew if you got in close game with the Chiefs, the Patrick Mahomes could come through, and sort of that maybe faded away a little bit when the Eagles really took it to the Chiefs and dominate him in that particular game. And I don't think they sort of had that cloak of invincibility starting with this season, but it's really a tough thing to figure out. I mean, I think we all know, I think even people here in these offices know, they've got to improve their run game. That's part of this that can help them out, can take some pressure off Patrick Mahomes. The Chiefs have an efficient run game. In like third and one, they can get the 1 yard, but they don't have an explosive run game, and getting those big plays can be something that helped him out. They were targeting a running back this past year. It just didn't really work out with some of how the draft picks fell. But they will definitely target that this offseason to add some explosiveness, add some big plays to that. But, you know, looking at this thing, I know I hear a lot of people here in the States, you know, talking about, hey, blow the thing up, you know, get all these new ideas. What's crazy to me is, you know, there's a stat out there that basically almost perfectly correlates with your win percentage, which is point differential. You know, how many points do you score minus how many points do the other team score? Right now, this year, with the Chiefs 6-8, they are plus 60 in point differential.
Crazy.
Last year, when they ended the season 15-2, their point differential was 59, plus 59. So there's a certain part of me that still says, hey, maybe you don't want to throw the baby out with the bathwater and reinvent yourself and do everything crazy different, because this team ended up winning all of its blowouts and losing all of its close games. It's not like they're getting blown out every week or they're getting overwhelmed. It's just, they didn't have that it factor in this particular game, and I'm not sure how you add an it factor in the offseason other than just getting yourself in more close games and having, you know, more clutch plays go your way. So I think there's things that they can look at scheme-wise. I think that obviously the run game being more explosive would help. You know, you can look at the pass rush is something that they'll try to improve over the offseason. But in terms of just overall base-level play, this season just kind of went off the rails a little bit, and they just couldn't get the thing rolling back in the right direction. And I'm not sure that requires a whole schematic change. It will require some upgrades in certain positions, and I'm sure the Chiefs are looking to address those. They'll do that through the draft and potentially through free agency with as much money as they can clear over the salary cap.
So we don't expect a, let's say, major change, because so far we have this always the same Chiefs game, the RPO, the shotgun plays with Andy Reid, with Matt Nagy. Do you feel this will be the base also for next year, or maybe there is a bigger change, or is there a option for a bigger change, or is it just, okay, we get better players and hope to stretch that that Mahomes era?
I think that's a fascinating question, and I know a lot of the people here stateside are talking about exactly what you're talking about. It's like, do they go under center? Do they run under center more? I do think there needs to be more variety of their run game, because they have the offensive line to be pretty good at it. You know, Creed Humphrey's the best center in the NFL. Trey Smith, when he's out there, is the highest paid right guard in the NFL. You've got a guy in Josh Simmons, who also was hurt during the season, left tackle, who can move in space. Kingsley Suamataia, their left guard, can move in space. So it feels like there's probably some untapped potential there to be able to do that. But yeah, it is that balance to try to figure out, do you want to overhaul, change things, or do you look at this and say, this is a little bit fluky? Again, I would sit here if the Chiefs had been blown out by the Chargers by 30 points and then blown out by the Colts by 30 points and tell you, hey, something's got to go here. You know, this is not working. But, you know, they're sitting here with what, like the eighth or ninth best point differential in the NFL. And all of a sudden you're trying to, it's like a moving target. Like this week it's penalties that hurts them, or this week it's
exactly. Yeah. Everything's something like, different. Yeah.
I don't know if you guys had this over there, but it's in like the arcade, you have like the whack-a-mole, like, you know, you hit one and then another one pops up. Sort of whack-a-mole situation here with the Chiefs. So I think all those things are on the table you're talking about, and potentially what's so interesting from the fan base perspective is I know there's been a lot of criticism on offensive coordinator Matt Nagy, but he's also one of the top head coaching candidates for other NFL teams out there. So there's sort of this disconnect when it comes to him, which is like, he's doing some great things with the Chiefs, or other NFL teams wouldn't be interested in him being a head coach again. But yet, you know, the fan base, you know, lobbies a lot of the complaints on him. So I think there's probably a middle ground there. I think you could potentially see some position coach changes with the Chiefs that could try to fix some of these issues, or at least bring some new voices into the building. But like I said, I think most teams would be happy with the sort of offense the Chiefs have produced most of the year. It's just that the clutch situations, for whatever reason, they could not figure out those this year. And that's really what held them back, keeping them from a, you know, instead of a 10-4 record, having a 6-8 record like they had this past season.
From your experience and knowledge of the Chiefs, do you feel that Andy Reid is open for a change, for a probable change?
Or bigger change, maybe.
If I remember correct, the Eagles, his Eagles tenure ended like not being so open for let's say new things. I don't want to make it too big because we don't have to talk about Andy Reid. He's one of the best coaches ever. But is he open to maybe change something, or is it at the end, okay, we get a new running back, we get Breece Hall, and let's have a try?
I think that's the biggest question of the offseason, guys. And again, it's sort of, to me, it's, I could see both sides of it, because like I said, the Chiefs haven't been blown out in any of their games. They don't get blown out, you know? And the last 2 weeks, I think, are just a little bit of a one-off, because they lost both of their starting tackles, and then they lost both of their backup tackles. So now you're playing guys like Chu Godrick, is a great story from Nigeria coming in here. He's been with the team as part of the International Pathway Program, but he's never been elevated for a game, much less played in a game. And he had to play last week in their must-win game against the Chargers. And so nobody plans to have your fifth tackle and your sixth tackle trying to protect Patrick Mahomes. And obviously that's a big problem when he goes out there and is already playing on a knee injury and gets hurt. So I don't know. It's a really good question. He does what he does, and the Chiefs have been really, really successful at what he does. And this year did not go how they wanted, but yet – let's go back the last 8 seasons. You're talking about a team that's been in the AFC Championship game.
That's so strange.
Straight time. That's been in the Super Bowl 5 of the last 6 and has won 3 Super Bowl titles. And as recently as, 4 months ago, we were talking about this is the greatest dynasty the NFL has ever had, other than the Patriots. So, again, there is some of this where I look at it and say, you know, do you want him to change? Do you want him to do things differently? Do you want to chart this course to a different way than what's happened over the past 8 years, when the Chiefs have had an unprecedented run of success in these walls compared to every other NFL team? I don't know that that answer is yes, but I do know that they're asking those questions in this building and saying, hey, what can be fixed? What can be upgraded, especially with the run game? Are there more creative and better things you can do to get downhill, be more aggressive, and help Patrick Mahomes out to not have to put all the pressure on his shoulders?
And because you mentioned it, the word dynasty, do you have the feeling that dynasty is still there or can be there? Because there was also, like, I don't know if it's a big topic in the US, but I saw it on social media, the situation with Tom Brady touring his ACL and then getting afterwards his fourth Super Bowl ring. And it's kind of like the same situation Patrick Mahomes and the Chiefs are into it. Do you think that with all this question marks, of course, regarding some changes or anything else, that the dynasty still can go on with Patrick Mahomes? Because at least he will be playing, of course, if when he's healthy again.
Yeah, it is an interesting discussion because, yeah, both of those guys tearing their ACL in their ninth seasons, kind of that midpoint. And everybody talks about the Brady dynasty, but I know the people that study it will tell you immediately, like, okay, it actually was kind of two separate ones. You know, he went a long time period in the middle without getting a Super Bowl and then kind of had a nice renaissance toward the end. I would just tell you that if Patrick Mahomes is healthy and he's in the building, everything's possible for the Chiefs. And we talk about like competitive windows for the Chiefs, and they're always looking forward to 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now. That's how they handle this. They figure every year they've got a chance at winning the Super Bowl. Even a couple years ago when they didn't have a dominant team during the regular season, they went, I believe it was 10-7. But then, you know, you turn on for the playoffs and all of a sudden you have Mahomes being Mahomes and you can go and make a run. And I think that's how they're going to treat this sort of thing, is that, yeah, you look at your flaws, you try to rebuild. I think it's a little bit different this year because, you know, when they lost to the Super Bowl to the Tampa Bay Buccaneers a few years back, Mahomes was just under pressure the whole time. So they just threw all their resources at offensive line.
Exactly. That was an easy one.
It was an easy one. And now it's like, well, one game they drop passes. And one game, it's a little bit tougher to figure out. You know, like there's not just an obvious, oh, go do this. So they'll look to improve. They'll look at their schemes. They'll obviously look in the mirror, just as all these people, you know, as all these coaches do at the end of the season. But I guess I would tell you, I looked today and you had some of the Vegas sports betting threads out there, and the Chiefs lost 8 points against the spread basically because Patrick Mahomes is out. And so he's giving you an 8-point advantage every single game. And when he's in there, you're the fourth best team power ranked by the sports books. And when he's not in there, you're the 21st best team. That tells to me if he's back and he's healthy and he's available and he's who he's been over the course of his career, the Chiefs have another chance to win a Super Bowl, and they're going to try to figure out all those pieces around him, but he is the main piece, and he is what lifts these Chiefs to the potential to have a championship any year that he's out there. So that's why his recovery is so important, and him coming back is so important, and him being fully healthy is so important, but it's why so many eyes will be on him here coming up the next few months to see just how well he's recovered from this, and he'll be able to be himself at the start of next season.
What are the odds of the defense? So because everybody's talking, of course, of Patrick Mahomes and the offense. And I have also like the feeling, or I had the feeling in a few games this season, that the defense from Steve Spagnuolo, maybe it's also like decoded from a few guys or from a few other offensive coordinators, so to say. Okay. Because we all remember when they are blitzing and the high pressure, stacked boxes. And I thought it was a little bit less this season. Although the defense was pretty good all the time, but is this also a topic over there that the defense is not at that level as it used to be with Spagnuolo as defensive coordinator?
Yeah, I think you hit on the sort of the magic of Mahomes is coming back in fourth quarters, always having that game-ending drive, and the magic of Steve Spagnuolo is always having a blitz that gets a guy untouched to the quarterback and immediately blowing up a play, and that hasn't happened this year as much. The Chiefs have blitzed, they just haven't been able to get the pressure off it, so you're exactly on with that. Schematically, they got to look at some things. Personnel-wise, they have to look at some things and figure out what they want to do moving forward. But that has been one of their secret sauce things. That's been his specialty. That's really what he does, is you knew you're going to get the pressure from him. You knew you're going to get aggressiveness from him. And a lot of times you're going to get these two or three plays a game that can swing the game. And they haven't swung them for the Chiefs this year. You know, you look at them on a down-to-down basis, and they've just been horrible at third downs. And that's, again, one of these, like down-to-down, they've been okay. But late third downs, they just could not get off the field. You talk about the Jaguars game, the Dallas game, you know, the Chargers. Just any game, basically, you look at that they lost, they were just really bad in the fourth quarter, really bad with third downs. You figure that can flip over the course of the year. And then turnovers as well. They are not creating turnovers. I know going into last week, they had one takeaway in their previous five games. They got one, an interception from Ashton Gelati, one of their rookie defensive linemen. But 2 and 6 weeks, it's, again, those things usually flip over the course of the year. It's not completely in your control, but I think they feel good about who he is. And again, he's a guy that potentially, maybe not after this season, but he could be in the head coaching search as well for out there in the NFL. Mm-hmm. I know he's been looking potentially to get another gig too. So well-respected. And again, if you're zooming out and you're looking at the big sample size, I think people in this building trust Steve Spagnuolo. But the other question becomes, you know, with limited cap space that they have, some of these guys coming back, will they come back? Trent McDuffie is a guy, if they trade him, it could be a little bit like the Tyreek Hill trade a few years back. You get a lot of draft resources, and they're going to have to make a decision on him. Jalen Watson is part of this 2022 class, a really good cornerback who I just talked to in the locker room here a few minutes ago, and he's going to have a decision to potentially go on elsewhere and get a lot of money. They've got some other guys like that. Joshua Williams has been part of them for a while. Leo Chanel, a linebacker, posted to social media today. It looks like he is kind of facing the reality. This might be his last go-around with the Chiefs. So a lot of decisions to make, but I think the track record speaks for itself, and I think the people in this building still believe in Steve Spagnuolo. They'll reevaluate themselves like they always do, but I think they feel good about what he can provide and potentially getting this thing back on the right track for next season.
You mentioned the cap space. I think they have minus $44 million for 2026. Okay, it's today. It doesn't matter today, but the options aren't exactly aren't so big. Only the Cowboys have a worse situation. So, I mean, you can have plans to switch something, but you need the money to make the changes. So it won't be very easy, to be honest.
Yeah. So, I mean, there are things to do. Like Patrick Mahomes usually has his contract renegotiated.
Exactly, yeah.
There's some cap space. So that's number one you talk about. Number two you would talk about is Juwan Taylor, the right tackle for them. I believe they clear $20 million in cap space if they cut him next year. So you get a big chunk of that back. There's some other decisions they'll have to make on certain guys, like Drew Tranquil potentially has some money, Mike Dana, the defensive lineman. So they'll have to get creative with some of those things to potentially get under the cap. But you're right. I mean, this comes back eventually it comes back and it limits the moves that you can make. The bill comes due at some point. So that is why, to me, a lot of this, they've done so well drafting and developing their guys and bringing them in. It's why with this season turning out the way that it did, it could make them looking at potentially trading a Trent McDuffie a viable option. You know, he has his fifth year option coming up for the Chiefs next year. They've already agreed to that. So it's the last year of his rookie deal. But if you go out there and look, I mean, he's not at the level of a Sauce Gardner, but Sauce Gardner just got traded to the Colts as an elite cornerback from the Jets and brought back two first-round picks. Yeah. So, again,
in
if
a phase where he was not that good, actually, so to say, statistically.
And then he got hurt. So the other thing the Chiefs have going for them is between Steve Spagnuolo and then cornerbacks coach Dave Merritt, they develop their guys, and they have a tendency to bring out the best in the cornerback room because of their specific experience. So if you look at guys in the past, Le'Jarius Sneed, they traded at the end of his contract. Charvarius Ward, they let him walk at the end of his contract deal. Even a guy like Marcus Peters, they did not see through things. So they have faith that they can usually, you know, move on from guys and be okay in that particular room. So that'll be a fascinating one, maybe the most fascinating one for the Chiefs.
That would be crazy.
Well, and not only that, you look at the cap room you're talking about, that would clear a lot of cap room for the Chiefs with Trent McDuffie because he would be getting that fifth-year option money next year. That would clear up whatever it is, $15 to $20 million in cap space as well. So it would be a little bit like the Tyreek Hill trade that happened a few years back where the Chiefs clear cap room and get some draft capital back. I think that has to be something they look at very seriously this offseason. Listen, Trent is a model organization guy. He's great to talk in the locker room, a super leader. But if you're looking to build this thing the way they built in the past, especially they did the 2022 draft class and brought in so many good players, they did that because they traded Tyreek Hill. We'll see if they do that same sort of thing with Trent McDuffie, because he would be the top asset they would have to go move somewhere to bring back some draft capital.
Crazy. That would be a bump.
For sure. I have just, for myself, I have just one last question, because it popped up like minutes before our recording that Travis Kelce, of course, he's a guy, he can...
The elephant in the room.
Yeah, he can decide when he wants to end, like kind of like Thomas Müller from FC Bayern. He also decided that one by himself. But he said like decades in his podcast, always we. And now the topic is coming on social media that he was just saying the Chiefs, and he did not use the word we. is it a topic over there? Is it something maybe, a lot of irritation going on, or is it a sign that he will be not playing for the Chiefs next season?
Oh, of course it's a topic over here. Everything he does is a topic over here. I will just say this. When he had his podcast and had Taylor Swift on and she was, you know, revealing her album, how many Easter eggs did they throw in that thing to try to like throw people off or to do?
Okay. Yeah.
You know, I'm just not completely convinced. Like, he's a smart guy. He can do some things to, yes, people are taking that for what it's worth. And I think our expectation, this is the last year of Travis Kelce's contract. I think our expectation most of the year was that Travis, this would be his last year. And even now the reports are that his wedding is scheduled for June 13th, which is like in the middle of mandatory minicamp. So, I mean, even that sort of indicates maybe he had figured that this would be his last year. Just seeing him dejected in the locker room the last couple of weeks, guys, I don't know. I really don't, because he's a competitive person. And we know he didn't want to go out the way he did, losing the Super Bowl to the Eagles. But this is like a whole different way of going out, which is like a losing season.
Yep.
I also have to mention the fact that he played way better than I thought he would this year. Right now,
absolutely.
Right now, he is tied for second in receiving yards among all tight ends in the NFL. He rededicated himself in the offseason. He got himself in great shape, and he produced. Like, he showed some of the wiggle from years past. He was really good at breaking tackles, you know, compared to what he did the year before. So I don't know this one. I'm not sold on that one. I'm not sold he's not Easter egging and trying to lead people one way and bring back the other. If he retired, he deserves it. He can go off in the sunset and do whatever TV gig he wants from that. But I'm not going to take from his podcast, which was filled with 36 other Easter eggs months ago, that he's not trying to throw us off a little bit. So we'll see what happens. I know he's a competitive guy, and I'm not sure he wants to go out like this. The other thing, you guys, we have to discuss, though, is to see Patrick Mahomes go down with an injury like that. I'm sure that has to go through his mind as well, which is, if you're not getting any younger, there's always the potential to go out like that, which is some sort of injury makes the decision for you. And so, we'll see over the next few months. But I'm not convinced yet that Travis Kelce has had hit the last go around, especially with the way that this Chiefs season ended.
Very interesting. I have one last question. What the hell are you doing in January and in February?
I don't know. My wife was asking the same thing. What's going to happen here? We'll have our thumb on the pulse. Obviously, the Kelce watch will be one of the biggest things to kind of go through there. But maybe get a little mini vacation in there. That hasn't happened very often as the Chiefs beat reporter here in the past few years. So maybe go out and get a few more days off. But the thing is, as just talking to you guys lets you know, I mean, the Chiefs win, they're an international story. And if the Chiefs lose, they're just as much of an international story. So there'll be plenty for us to cover, plenty for us to talk about, and plenty of interest in whether this dynasty thing is going to kick back up here next year.
Ja, vielen Dank nochmal an Jesse. Sehr spannende Einblicke, gerade das mit Trent McDuffie. Stimmt, das wäre so eine Chiefs-Nummer, eigentlich einen Spieler zu traden, wo du sagst, warum? Aber um vielleicht Ressourcen zu bekommen, anderweitig einzusetzen, neue auszubilden. Boah, schon sehr spannend, was bei den Chiefs passiert. Kelce, spannende Nummer, selbst wenn er kein so ein Gefühl hat. Spannend.
Fand ich mit am witzigsten eigentlich, dass wir vielleicht wieder alle gefoppt werden, sagt man, glaube ich, vom Herrn Kelce. Wir werden sehen.
Ja, die Easter Eggs, das ist auch ein guter Punkt,
Also Cincinnati und Kansas City, zwei Teams, wo die Zukunft bei einem Top-Team mehr als auf dem Spiel steht. Wird spannend sein, das noch zu beobachten. Halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn uns was von Jesse oder so vor die Füße fällt. Klar.
Dann lass uns ein bisschen vorausschauen. Woche 16 steht vor der Tür, geht los mit einem echt geilen Thursday Night Football. Donnerstag auf Freitag 2:15, die Rams 11-3, bei den Seahawks 11-3. Das ist, also ich weiß nicht, ob der Stat stimmt, das erste Donnerstagspiel mit zwei Teams, die mehr als 10 Siege haben. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Und eben Top 5 Scoring Offenses gegen Top 5 Scoring Defenses. Halleluja, ist das ein Topspiel.
Es ist ein richtiger Kracher, weil es auch ein internes Duell ist. Es geht um
auch das
einen Nummer 1 Platz in der eigenen Division in der NFC West. Es geht um einen Nummer 1 Seed in der NFC am Ende des Tages auch dann in naher Zukunft. Die Seahawks können natürlich als großer Gewinner am Ende von diesem Spiel rausgehen, weil dann haben sie ein bisschen mehr Richtung Nummer 1 Seed, wenn sie die Rams tatsächlich schlagen. Es ist ein richtiger Kracher. Also ich habe da sowas von Bock drauf. Und ich meine, das Hinspiel in Woche 11 hat ja auch schon mal gezeigt, dass es Top-Teams sein können, auch wenn eins davon ein bisschen Probleme hatte, den Ball zu behalten, nennen wir es mal so.
Es war ein One-Score-Game, 21-19, Heimsieg dann für die Rams. Es war ein Heimsieg, oder? Jetzt ist es in Seattle.
Müssen wir
nachschauen? Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Also da war es knapp, aber Sam Darnold mit den 4 Turnover, mit den 4 Interceptions. Davante Adams, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, ich glaube nicht, dass er spielt. Vielleicht gibt es da am Donnerstag selber schon mehr. Sean McVay wollte den noch nicht raus oder outrulen. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagen soll. Ich glaube aber nicht, dass er spielt mit der Oberschenkelverletzung. War da ja die letzten Wochen immer schon wieder angeschlagen. Jetzt ist er dann aufgebrochen. Du hast gemerkt, bei so einem Sprint, wo er tief geht, schießt dann in den Oberschenkel rein. Ich glaube fast nicht, dass wir den sehen. Bei den Seahawks ist Left Tackle Charles Cross auch mit einer Oberschenkel, mit einem Hammy noch fraglich. Ansonsten sehen wir eigentlich mit das Beste, was es gibt. Und vor allem, ey, diese Rams Offense, Gott, ist die am Kochen. Jetzt 2. Spieltag, also 2. Woche in Folge mit 500 oder mehr Total Yards.
That's crazy.
2-mal in der Saison bei den Rams gab es zuletzt 2019 mit Jared Goff als Quarterback. Tampa letztes Jahr hatten sogar 3 Spiele mit 500 plus Total Yards. Aber hey, diese Rams Offense ist brutal. Und die Seahawks lustigerweise so ein bisschen offensiv am Struggeln. Die starten im Moment extrem schlecht in Spiele. Die sind seit Woche 12 ohne offensiven Touchdown in der ersten Halbzeit und seit Woche 10 im ersten Viertel ohne offensiven Touchdown. Mhm. In 3 der letzten 5 Spiele ohne Passing-Touchdown und in den letzten beiden Spielen auch ohne Rushing-Touchdown. Ja gut, also Rams, Glückwunsch zum Sieg.
Ja, das, wenn man das so zusammenfasst, ja, vor allen Dingen, weil sie auch noch einen Push bekommen, Sean McVay ist Papa geworden. Der ist also nochmal motiviert. Das ist vielleicht auch ein Thema. Spaß beiseite. Also das wird einfach gigantisch werden. Und ich habe mir so die Frage gestellt aus Seahawks Sicht, weil wir ja, die Rams sind ja aktuell vor den Seattle Seahawks im Standing, als auch haben eben dieses Hinspiel gewonnen, was man halt einfach besser machen muss, um dieses Rückmatch jetzt sozusagen im Heimspiel zu gewinnen, weil wir gehen ja da immer so ein paar Matchups durch und klar ist das Logischste, Fehler vermeiden, Turnover vermeiden und das vor allen Dingen auch, wenn man eben nicht geblitzt wird oder nicht unter Druck steht, weil das waren ja schon ein paar Turnover, wo ich sage, puh, also schlechtestes Spiel von Darnold seit langer, langer Zeit, auch Höchstwert an Interceptions in einem Spiel.
Dritten Mal überhaupt in seiner ganzen Karriere mit 4 Interceptions, ja. Also das kommt jetzt nicht so oft vor, Gott sei Dank, muss man ja sagen.
Ja, sonst wäre er nicht da, wo er ist auf jeden Fall. Ja.
Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Starting Quarterback der Dolphins sonst.
Ja, genau. Ja, oder so, ja. Da würde er sich für empfehlen mit so einen Statistiken. Ich habe mir gedacht, wenn wir auf das Matchup gehen, weil du die Offense der Rams gerade angesprochen hast, und da ist natürlich offensichtlich, wow, geil, Nakua, Adams, wenn er fit ist. Ich habe mir gedacht, aus Seahawks Sicht, du brauchst eine gute Lauf-Defense, weil du im Pass-Rush rein statistisch und das auch im Hinspiel schon gezeigt hast, dass du mit den Stats auch in der Secondary, mit den Plays, die du in der Secondary machen kannst, gegen Stafford eigentlich ganz gut aufgestellt bist und die nutzbar machen kannst. Vielleicht dann sogar ohne eben Davante Adams. Deswegen glaube ich, dass es für die Seahawks enorm wichtig sein wird, die Lauf-Defense auf ein gewisses Niveau zu heben in diesem Matchup, weil ich glaube, der heimliche Star dieser ganzen, oder was heißt heimlich, aber der Star, ja, Star alleine nicht, weil, aber doch der heimliche Star dieser ganzen Los Angeles Rams Offense ist Kyren Williams, weil der trägt sie immer und immer wieder.
Hat aber Blake Corum was dagegen.
Ja, aber, ja, oder sagen wir mal das Laufspiel im Allgemeinen, aber Kyren Williams ja schon mit den, was hat er, 90 Scrimmage Yards in Folge oder so in 10 Spielen oder was, der hat ja Statistiken, das ist ja unfassbar. Und ich glaube, da liegt aber dann trotzdem die Chance Seattles, weil wenn sie das von Corum oder Williams, egal wer, eingedämmt bekommen, gerade in Outside-Runs, wo sie einen ganz guten Job gemacht haben, aber eben oft anfälliger waren, die Seahawks. Wenn sie das in den Griff bekommen, könnten sie mit den restlichen Utensilien in ihrer eigenen Defense die Rams-Offense vielleicht ein bisschen eindämmen in einem möglicherweise trotzdem High-Scoring-Game.
Also es hängt natürlich meines Erachtens schon viel von der Personalie Adams ab. Weil der natürlich, das ist eine ganz andere Präsenz logischerweise, das ist für mich mal so die Basis, um auf die Seite des Balls zu schauen, ist Davante Adams mit dabei? Ich gehe mal davon aus, dass er nicht dabei ist. Lustigerweise, im ersten Duell war halt Adams auch kein Faktor. Der hatte einen Catch, wurde 7-mal angeworfen, 1 Yard. So gesehen,
reicht die Seahawks kennen für einen Touchdown, in dem Fall aber nicht. Ja,
aber die Seahawks kennen das ja quasi, dass Adams nicht dabei ist. klar, die Präsenz war auf dem Feld, die ist wahrscheinlich jetzt bei Thursday Night Football nicht mit dabei, aber hast du mehr Möglichkeiten, Puka Nacua irgendwie zu covern, weil das ist natürlich auch ein Schlüssel. Puka Nacua spielt eine geisteskrank gute Saison. Seattle lässt die zweitmeisten Receptions und viertmeisten Receiving Yards von Tight Ends zu. Also selbst wenn du, angenommen, Adams ist raus, Puka Nacua wird einigermaßen gecovert, verteidigt, wie man halt Puka Nacua einigermaßen rausnehmen kann, dann bin ich beide natürlich das Laufspiel. Das wird ein Faktor sein, weil Corum und Kyren Williams echt ein geiles Duo sind. Ja. Bei, auch wenn es gerne mal in den letzten Jahren auch belächelt wurde, in Anführungszeichen. Das ist
ja, aber genau Jahr, das ist genau das.
Eben, weil es ein Welt. Duo ist, ja. aber eben ja. nicht nur mehr Kyren Williams, sondern weil es ein ja. Duo ist, weil die beide wirklich zerstören können.
Ja.
Also glaube ich, dass da durchaus viel, du musst aufs Laufspiel einfach vorbereitet sein, dass das ein Spiel für die Titans sein könnte. Wir wissen eh, dass die Rams wahnsinnig viel 13 Personal spielen, sind da deutlich die Nummer 1, nach EPA auch dann klar die Nummer 1. Kobe Parkinson, das war mir so gar nicht bewusst, hat in 5 der letzten 6 Spiele Touchdown Catches.
Ja.
Gegen Detroit waren es sogar 2.
Ja, weil ihm einer geschenkt wurde, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber ich gehe jetzt nur rein nach der Statistik, aber das war mir so nicht bewusst, dass der einfach in 5 der letzten 6 Spiele einen Touchdown-Catch hat. Und Titans waren im ersten Duell nämlich kein Faktor.
Mhm.
Und ich glaube, das wird jetzt anders sein, weil da die Identität auch so ein bisschen mehr sich nochmal rausgebildet hat bei den Rams. Adams hat nach dem letzten Spiel, also in Woche 11, gemeint, das war nicht die Offense, wie man eigentlich spielen will, hat nicht den normalen Standard erreicht. Wenn sie den normalen Standard erreichen, werden die Titans eine Rolle spielen, werden die Running Backs eine Rolle spielen. Und dass Stafford eh in MVP-Form im Moment ist, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig thematisieren. Ja. Die Seahawks haben es probiert, ihn zu blitzen. Die höchste Blitzrate der Seahawks überhaupt in der Saison. Stafford war dann so lala, aber ich weiß nicht, ob sie das so nochmal probieren. Aber du musst ja irgendwie Druck auf ihn hinbekommen. Stafford hat in dieser Saison, wenn er keinen Druck bekommt, 31 Passing-Touchdowns. Die Nummer 2 ist Goff mit 27 und Love als Nummer 3 dann schon 23. Nochmal, Stafford hat 31. Ja. Willst du mich veräppeln?
Ja. Aber das ist halt genau das, wenn du sagst, selbst wenn sie das wieder mit dem Blitzing machen, geht halt die Mitte meistens auch auf. Und wenn sie dann einen guten Route-Tree haben oder ein gutes Play-Calling generell, kann der Titan dementsprechend halt zuschlagen. Das ist halt genau das, worum es in der NFL dann einfach am Ende des Tages geht. Und das haben sie in den letzten Wochen ganz gut gemacht. Ja, bin ich bei dir. Ist spannend.
Vielleicht ist der Coles-Eindruck auch noch in meinem Kopf, dass ich von der Seahawks-Defense einfach echt enttäuscht war. Wahrscheinlich werden sie es wieder besser machen, aber ich sehe es im Moment nicht. Angenommen, Adams ist nicht dabei. Okay, wir schalten Puka Nacua auf. Scheiße, dann sind die Titans. Verdammt, da ist noch ein Running Game. Also das sind so viele Komponenten, wo selbst die Seahawks, glaube ich, Probleme haben werden, trotz guter Defensive.
Ja, definitiv. Also darauf wird es ankommen aus Seattle-Sicht. Und auf der anderen Seite, vis-à-vis, habe ich es fast ähnlich, nur andersrum. Klingt komisch, ist aber so. Weil da glaube ich halt einfach so, und da sind wir wieder auch bei dem Eindruck aus der letzten Woche oder bei den Seahawks vor allen Dingen auch der letzten Wochen, das Laufspiel ist halt bei Seattle absolut zu wenig. Also das ist ja eingeschlafen des Grauens, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe so das Gefühl, die Rams brauchen sich da defensiv nur auf den Pass Rush konzentrieren. Weil wenn du nämlich dann, anders als in dem Hinspiel, wo Sam Darnold ja Interceptions wirft, obwohl er gar nicht so krass unter Druck war, wenn er jetzt auch noch Druck dazukommt, auch wenn er das statistisch sogar so weit so gut macht, möchte ich mal sagen, du hast halt, und das habe ich letzte Woche bei den Rams schon mal gesagt, du hast mit Braden Fisk, Jared Verse, Kobe Turner, das sind alles Jungs, die in den Statistiken vielleicht nicht auf dem High Level aktuell sind, aber das sind potenzielle, junge, geile Spieler, die im Pass Rush dieser Seattle Offense Probleme bereiten können. Und dann kommt etwas, was unser lieber Kommentatorenkollege Jaron Steiner privat zu mir gesagt hat, der nicht versteht, warum alle Teams dieses Duo Darnold, Jackson Smith und Jigba nicht verteidigt bekommen. Weil du musst halt eine gewisse Coverage haben und du musst vorne an der Line unter Druck setzen und dann kannst du JSN vielleicht auch dementsprechend in Coverage rausnehmen. Wir haben gesehen, was der kann. Wir haben gesehen, was er aus dem Slot kann. Wenn du diesen Druck auf Darnold vorne aus Rams Sicht hinbekommst, dann wird's, glaube ich, für Seattle dünn. Weil ich vertraue diesem Laufspiel und der Offensive Line keineswegs aktuell, aus dem Eindruck der letzten Wochen.
Genau, und deswegen wird halt Sam Darnold da der Schlüssel sein, so primitiv das ist, auf den Quarterback zu schauen. Mit 4 Interceptions werden sie das Spiel nicht gewinnen, auch nicht knapp halten können, weil die Rams nochmal besser sind als in Woche 11, behaupte ich jetzt einfach mal. Und die Rams spielen, das ist so ein Matchup, die Rams spielen zu 80 oder zu über 80% Zone Coverage laut Next Gen Stats, das ist der 6. Wert, lassen aber auch nur die 7 wenigsten Yards per Attempt zu. Auf der anderen Seite Darnold, 8,9 Yards per Attempt gegen Zone Coverage ist Platz 2. Also er trifft eigentlich Stärke auf Stärke und das muss Sam Darnold für sich entscheiden, weil ich auch nicht erwarte, dass im Laufspiel, ich bin ein riesen Puna Ford Fan, Fanclub Puna Ford, da ist das Laufspiel der Rams viel, viel besser geworden. Wenn die Seahawks die Komponente gar nicht reinbekommen, hängt es an Darnold gegen Zone Coverage, Stärke gegen Stärke. Ja. Eine Komponente wird es nicht hinbekommen. Also eine Sache wird ja nicht funktionieren oder schlechter funktionieren oder den entscheidenden Unterschied machen.
Aber genau da liegt ja das Spannende, weil du das sagst, Stärke gegen Stärke in der Zone. Werden die Rams Defense in Man Coverage ändern, obwohl die Zone ihre Stärke ist, um eben JSN rausnehmen zu können? Weil ich glaube halt auch, dass du in Man Coverage halt häufiger Chancen hast gegen ihn, wenn du die Spiele natürlich dazu hast. Wenn das alles halblahme Enden sind, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber das ist das, was ich damit meine. Ich glaube, in die gleiche Richtung schlägst du auch, in wie viel die Rams dieses Duo respektieren in der Coverage.
Ja, von dem Emmanuel Forbes etc. hätte ich jetzt als Smith & Chigba keine Angst. Quentin Lake, der Ausfall tut echt weh bei den Rams. Ja. Tut wirklich weh, auch auf lange Sicht jetzt noch, weil die Secondary, das funktioniert eigentlich alles ganz okay, aber in so Top-Matches weiß ich nicht, ob sie dafür dann wirklich gut genug sind. Und ja, also im letzten Duell hatte Smith & Chigba gegen Forbes die meisten Targets. Das sehe ich ehrlich gesagt so dann auch wieder. Und da sehe ich dann auch Smith & Chigba klar im Vorteil.
Mhm. Ja, okay. Ja, das gibt's zu beobachten. Thursday Night Football, etwas Historisches. Christoph hat's eingangs gesagt. Sonst waren's ja immer so, keine Ahnung, Saints gegen Jacksonville und so, immer nicht so geile Kicks. Aber diesmal wird's ein richtig geiles Thursday Night Football Game. Läuft natürlich bei uns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann haben wir noch ein Match, was wir uns natürlich anschauen müssen, weil da geht's auch um die Krone in einer NFC Division. Mhm. Allerdings ist die Krone da nicht aus Gold mit Diamanten verzerrt und verziert, und sondern sie ist einfach nur ein schleimiges Stückchen Hut, was man sich da aufsetzen kann. Im Schneckenrennen der NFC South, die Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Sieger hat absoluten Vorteil. Und beide
alter stehen sprechender Hut, ja. Der dann sagt Gryffindor
genau.
Oder sowas.
Genau, Playoffs oder eliminiert, sagt er dann. Ja, also man muss schon sagen, das hatten wir schon mal in der NFC South vor 2 Jahren. Die Bucks haben sich das Problem jetzt selbst gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Die waren zwischendurch richtig gut. Sind
5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen. Das war mir auch nicht ganz bewusst, dass es so mies gerade läuft.
Das wollte ich gerade sagen. Und vor allen Dingen aber auch rein vom Gucken her seit 3 Wochen katastrophal auf beiden Seiten des Balles. Das wird auch gleich vielleicht nochmal Thema sein. Und die Panthers schleichen halt einfach so mit, wie es Panthers halt so tun, wenn es irgendwo Beute gibt. Ja, was ist dein wichtigstes Matchup? Mit was möchtest du anfangen? Weil das ist halt schon... Sag mal, Top-Teams sind es nicht.
Eine zentrale Frage: Welches Team stellt sich dümmer an? Und da haben beide echt Talent für.
Ja,
also, dass die Bucks daheim verlieren gegen die Saints und gegen die Falcons, ist halt an Dämlichkeit wirklich nicht zu überbieten. Ich meine, Carolina, da gebe ich ihnen noch so ein bisschen diesen Niedlichkeitsfaktor, weil sie noch letztes Jahr so klein waren und so langsam erst am Wachsen sind. Aber auch gegen die Saints, du führst.
Ne, sind Pendler.
Ja, genau. Ja, Kätzchen. Ja. Mini-Kätzchen. Aber die haben mit 17-7 geführt gegen die Saints. Und warum lässt du dann einfach so nach, dass du das Spiel noch verlierst? Seit Woche 8 wechseln sich Niederlage und Sieg ab. Du könntest einfach jetzt schon, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber schon durch sein in der blöden Division.
Ja, absolut.
Und bist selber schuld.
Darum geht's. Aber das ist gleich vis-à-vis bei den Bucks genauso.
Also, ja, eben, genau. Wer stellt sich dümmer an? Nee, aber jetzt auf was schaue ich bei der Offense, bei den Bucks? Die Bilanz spricht grundsätzlich für die Bucks. 5 Siege in Folge gegen die Panthers, 8 der letzten 10 Duelle haben sie gewonnen. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo zum Teufel ist diese explosive Passing-Offense von den Bucks hin? Die hat so viel Spaß gemacht, und dass das so nicht komplett weitergehen wird. Ich glaube, da waren wir uns alle bewusst, das haben wir genossen die ersten Wochen, weil es echt geil war. In den ersten 8 Wochen hatte Mayfield noch die meisten Attempts mit über 20 Yards und auch die 6 meisten Completions dann bei über 20 Yards. 8 Touchdown-Pässe, keine Interception. Da wussten wir schon auch, ja, das wird so nicht weitergehen. Dass der Drop-Off aber so krass ist. Nach der Bye-Week seit Woche 10 hat er die 21 meisten Attempts und die 15 meisten Completions. Hat nur noch 2 Touchdown-Pässe, über 20 Yards und eine Interception. Also es ist de facto weg. Und das erkennst du auch an Igbuka. Auch da war uns klar, als Rookie, eigentlich war schon klar, der Offensive Rookie of the Year geht nur an Igbuka. Schaut jetzt, glaube ich, mittlerweile auch wieder anders aus. Mhm. Erste 8 Wochen bei Deep Balls war der, was natürlich auch Wahnsinn ist, 8 von 15 für knapp 300 Yards, 4 Touchdowns. In den letzten 6 Wochen, aufgepasst, 2 von 7, 51 Yards, kein Touchdown. Das will ich wieder sehen.
Ja, absolut. Und das schlägt bei mir in die gleiche Kerbe, weil du hast vorhin bei dem Spiel Rams gegen Hawks so schön gesagt, Stärke gegen Stärke. Ich habe mir etwas rausgesucht beim Thema Tampa Bay Offense gegen Carolina Defense, wo Schwäche gegen Schwäche ist aktuell. Weil wir haben bei Carolina den schwächsten Pass Rush oder mit den schwächsten Pass Rush der Liga. Aber Tampa Bay's Offensive Line und die Protection ist halt in den letzten Wochen ein großes Thema. Also was die zugelassen haben, Baker Mayfield letzte Woche 5-mal gesackt worden gegen die Falcons. Und auch da bin ich dann nochmal ein bisschen reingegangen, gerade was den Druck und Pressure angeht. Die Panthers Pressure Rate bei Blitz, also wenn sie blitzen, ist der drittschlechteste Wert der Liga. Das Passer Rating von Baker Mayfield bei Blitz ist das viertschlechteste der Liga. Das heißt, da ist auch wieder irgendwie Schwäche gegen Schwäche. Ich frage mich halt nur, ob dann das für Carolina vielleicht etwas positiver ausgehen kann, weil dann nämlich, wir wissen das alle, Baker freaking Mayfield Gunslinger, tiefe Dinger, die halt dann doch mal immer noch nehmen möchte. Ich sag dir auch ehrlich, bei den Falcons, was fatal ist, wie sie dieses Spiel verlieren letzte Woche, aber wenn der Mike Evans nicht da gewesen wäre, dann wirft er ja 6 Interceptions. Also das waren ja nur 50-50 Bälle. Und dann könnte die Carolina Defense und die Secondary halt zuschlagen mit einem Tracy Horn, der 5 oder 6 Interceptions jetzt schon hat, 5 glaube ich.
Wir haben insgesamt als Team die 7 meisten Interceptions, 12 genau. Das sind jetzt schon 3 mehr als letzte Saison und 2019 hatten sie mehr. Da waren es 14 Interceptions, also das können sie auch nochmal knacken. Ich bin dabei, die Secondary, das ist immer noch nicht die beste. Tracy Horn ist da definitiv zu nennen als der Key Player, aber das ist nicht mehr diese, ganz böse gesagt, Short Secondary aus den letzten Jahren. Da kommt schon auch was bei denen.
Genau. Und ich glaube, auch wenn sie statistisch einfach generell in der Passverteidigung als Gesamtes, trotz dieser ganz guten Secondary, schwach sind, glaube ich, so wie Tampa Bay gespielt hat, mein lieber Herr Gesangsverein, das wird wirklich eine Herausforderung, obwohl der Pass Rush halt eigentlich, wir sind wieder beim Thema Kätzchen. Alternativ ist natürlich aber die Herangehensweise, weil ich das dann in Gänze mir versucht habe anzugucken, Bucky Irving ist für mich der Schlüsselfaktor in diesem Spiel. Carolina lässt fast 7 Yards pro Reception an Running Backs zu. Das ist der schlechteste Wert der Liga oder der Höchstwert der Liga. Und dann muss, finde ich, wenn die Offensive Line und Baker Mayfield diese Passing Offense so spielt wie in den letzten Wochen und dann eben nicht immer nur 50-50 Dinge auf Mike Evans zu schmeißen, weil das geht brutal schief gegen diese Secondary, dann ist nur die Alternative schneller Release, Bucky Irving und gib ihm und der holt Yards after Catch. Alles andere sehe ich bei den Bucks nicht und das finde ich so traurig, weil ich vor 7 Wochen oder so haben wir es ja beide noch gesagt, wie begeisternd und cool diese Passing Offense auch ohne einen Goodwin oder Evans ist. Und deswegen schlage ich da mehr als nur in die gleiche Kerbe wie du. Für mich ist das entscheidende Matchup und ich kann nicht sagen, wer bevorteilt ist, weil das ist Schwäche gegen Schwäche aktuell beim Zugucken.
Also Key Player Eddie Irvine im Ferrari.
Genau, Eddie Irvine, genau, richtig. Wenn es nicht wieder eine Stallorder gibt, dann könnte es natürlich, total. Also Bucky Irving und die Secondary der Panthers sind für mich so die 2 wichtigsten Elemente in diesem Matchup Tampa Bay Offense gegen Carolina Defense, weil entweder geht über ein Running Back was oder die Secondary fischt dir alles weg.
Lustig, dass das Receiving Game beim Running Back als Schlüssel hast, ist bei nämlich bei den Panthers so. Ich mag grundsätzlich dieses Duo Hubbard und Dowdle und hab's nicht ganz verstanden, dass Dowdle, als dann Hubbard wieder komplett fit war, so ein bisschen teilweise unter den Tisch gefallen ist. Verstehe ich nicht so ganz. Du hast ein geiles Duo, setz doch beide auch ein. Wenn sie mehr als 120 Rushing Yards als Team haben, stehen sie 5-2. Beim Sieg gegen die Rams waren es 164 Rushing Yards, beim Sieg gegen die Rams, LA Rams. Und bei der Niederlage gegen die Saints waren es auch 127 Rushing Yards. Da war dann mal eine Niederlage mit dabei, aber das war eben so ein Spiel, warum habt ihr aufgehört? Und ich glaube, dass Dowdle und Hubbard gerade auch im Receiving Game echt eine wichtige Rolle spielen könnten. Carolina hat fast 500 Receiving Yards von Running Backs. Das ist der 11. beste Wert. Jetzt nicht überragend, aber ist okay. Und ich finde, du hast da 2 gute Running Backs. Ja. Tampa hat fast 800 Receiving Yards von Running Backs zugelassen. Das sind die meisten in der NFL. Dowdle hat 4 Spiele, wo er 4 oder mehr Targets hat. Hubbard hat in 7 von 12 Spielen 3 oder mehr Targets. Und das war echt vor, ist es dann jetzt 2 Wochen her oder 3 Wochen gegen die Rams, kamen beide Running Backs auf 4 Catches für 62 Yards und 1 Touchdown. Wenn sie das haben, gegen die Bucks, die ja da nicht so dufte sind, plus dein einfach normales Running Game und Bryce Young nicht so fehleranfällig ist, du vielleicht Tedrone McMillan wieder besser involvierst, dann hat die Offense, glaube ich, gegen die dies ja schon enttäuschende Bucks-Defensive. Müssen wir mal Nadine fragen, was da los ist. Die hat sich ja eigentlich im Sommer ganz genau angeschaut, aber schon eher enttäuschend. Ja. Ich glaube, da ist was drin.
Ja, ja,
für die Panthers, wenn sie das so angehen, dass du eben die ja schon vorhandenen Schwächen der Bucks eiskalt ausnutzt.
Ja, also halten wir mal fest, die Carolina Panthers Defense meisten Yards pro Reception an Running Backs zulassend und die Tampa Bay Buccaneers Defense lässt grundsätzlich die meisten Receiving Yards an Running Backs zu. Also vielleicht für eure Fantasy Playoffs ganz wichtig, aber muss man schon sagen, das sind die
Fantasy Playoffs, wovon redest du?
Matchups auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich auch mein Matchup gewesen, was du jetzt gesagt hast, da sprechen wir die gleiche Sprache, hab mir dann nur als Halbsatz dahinter geschrieben, so wie Tampa aktuell spielt, Missed Tackles, die lassen viel zu viel Raum. Du weißt es, du kennst ihn, ich habe einen meiner besten Freunde, ist Bucks-Fan, der hat mich wütend angerufen, was denn diese Defense davor hat und auch über Bowles geschimpft und so weiter und so fort, wie viel Raum man lassen kann, wie viel Nicht-Tackles man setzen kann gegen die Falcons. Wir haben Mike Evans vom Feld gehen sehen mit 3. und 28, sage ich dann nur, 28 Yards für den First Down waren noch zu gehen und die Falcons gewinnen dadurch und das spricht Bände. Deswegen sage ich auch Running Back, Receiving Game, so wie du, und sage aber auch, wenn das so weiterläuft wie gegen die Falcons, wenn der Druck da vorne nicht kommt, dann kann Young mit McMillan da auch richtig abreißen. Also da bin ich wirklich gespannt, wenn die Bucks so auftribbeln wie gegen die Falcons.
Es ist halt bei diesen beiden Teams alles möglich. Da können wir noch so viel reden. Am Ende,
ja,
blöder Spruch, hängt es von der Tagesform ab, weil beide ganz viel Blödsinn machen können, aber uns aber auch dieses Jahr schon gezeigt haben, dass sie echt was können.
Ja.
Deswegen, das ist für mich echt eine 50-50-Nummer. Und da ist mir völlig egal, wer daheim spielt. Es macht keinen Unterschied für mich.
Ja, wird aber natürlich Thema unserer deutschen NFL-Konferenz sein am Sonntag ab 18.30 Uhr. Am 4. Advent sind wir wieder für euch da. Und da werden wir ein bisschen mehr drüber sprechen. Und dann ist es natürlich auch Part unserer Konferenz. Am Sonntag um 19 Uhr ist dieses Spiel der NFC South. Ein Matchup haben wir noch. Drüben in der AFC wieder. Ein Team, was schon in den Playoffs ist, gegen eins, was dahin will. Die Denver Broncos gegen die Jacksonville Jaguars. Und wenn man sich den, oder hätte ich mir den Spielplan vor 9 Wochen angeguckt, hätte ich gesagt, Woche 16, das ist ein richtig gutes Spiel. Da sind zwei Teams dabei, die sind tief im Playoff-Rennen dabei. Das eine hat schon geclincht. Jetzt haben die zwei Quarterbacks gemeinsam 10 Touchdowns, Total Touchdowns gemacht letzte Woche. Trevor Lawrence hatte das Spiel seines Lebens und Bo Nix hat auch richtig gut gespielt. Du hast es vorhin bei dem Packers-Thema schon mal kurz angerissen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sage, aber ich freue mich voll auf dieses Matchup.
Geiles Spiel, das sind die zwei besten Teams seit Woche 9.
Ja.
Die Broncos 6-0, die Jaguars mit ein paar anderen Teams 6-1. Das ist ein absolutes Topspiel und kann auch in den Playoffs so nochmal vorkommen.
Ja, stimmt, ja, natürlich, ja, klar.
Weil du es schon gesagt hast mit beiden Quarterbacks, die du angesprochen hast. Also
interessant,
Bo Nix und die Broncos schlagen die Packers 34-26, Lawrence und die Jaguars schlagen die Jets 48-20. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite ich anfangen soll, weil ich mach's echt in dem Fall ganz plump und sag, beide Quarterbacks sind für mich da drauf. Also, auf was schaue ich bei beiden Teams? Das ist der Quarterback, weil, ich weiß gar nicht, mit wem soll man anfangen?
Wie du magst.
Kommen wir starten. Ich glaube, weil es ein bisschen schneller geht mit den Jaguars.
Okay.
Also Trevor Lawrence, das war wahrscheinlich sein bestes Karrierespiel, oder? Also, ich glaube, man muss es wirklich sagen, der 330 Passing Yards, 5 Touchdown-Pässe, keine Interception, Rushing Touchdown, ja, okay, die Jets haben jetzt ihren DC entlassen, da hat wohl nicht alles so gepasst, trotzdem musste erstmal so spielen. Jetzt kommt ein kleines Aber, in den letzten 3 Wochen ist er wirklich bärenstark. Ich sag einfach mal die Zahlen, 267 Passing Yards pro Spiel, 9 Touchdown-Pässe, keine Interception, nur 3-mal gesackt. Jetzt das kleine Aber, es war gegen die Titans, gegen die Colts und gegen die Jets.
Mhm.
Wenn du jetzt die Broncos so bespielst, so schlägst, dann Trevor Lawrence, I have a crush.
Ja, voll. Weil das ist ja immer das, und das sagen wir, glaube ich, jetzt auch schon die 8. Woche in Folge, immer noch die statistisch mitbeste Defense, weil sie einfach breit aufgefächert ist, die meisten Sacks, die wenigsten Touchdowns erlaubt, die zweitwenigsten Yards pro Play erlaubt. Was gibt's noch alles? Also überall halt einfach ganz vorne mit dabei, tut wenigsten Punkte. Und es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir überlegt, gehe ich jetzt einfach drauf und sage, Trevor Lawrence muss so weiterspielen wie bisher. Dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe festgestellt, seit der Woche 9, der Bye-Week von den Jacksonville Jaguars, haben die zweitmeisten Run-Plays pro Spiel gecallt. Die haben ihre Rate an Run, also an Laufspielzügen, um fast 20% gesteigert seit der Bye Week. Und dann dachte ich mir so, okay, aber Trevor Lawrence Statistik war doch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, Lawrence wirft seit eben jener Woche 9 und der Bye Week gute 2 Yards bis 2,4 Yards tiefere Pässe als vorher im Schnitt. Also insgesamt ist diese Offense, weil sie mehr aufs Laufspiel gehen, ausbalancierter. Du bist nicht mehr nur so, ja, Trevor Lawrence, du bist doch unser Jesus, unser Messiah. Schau doch mal, dass du das irgendwie hinkriegst. Nein, es ist ausbalancierter, weil das Laufspiel auch mehr funktioniert. Und dementsprechend ist auch Trevor Lawrence ruhiger in der Pocket, trifft bessere Entscheidungen, hat mehr Yardage im Passing Game und dementsprechend auch diese Touchdowns. Also es ist eine ausbalancierte, richtig tolle Offense. Und für mich habe ich mir jetzt da kein einzelnes Matchup rausgesucht, sondern genau das, wenn die Jacksonville Jaguars, so wie du es jetzt auch angerissen hast, genau das so weiterspielen, wird es ein ganz, ganz geiles Matchup werden gegen eben jenen vor allen Dingen Pass Rush der Front Seven der Denver Broncos. Stichwort Offensive Line, Trenches. Das wird für mich entscheidend sein, wie gut dann das Laufspiel auch gegen die Broncos funktionieren kann.
Es ist immer mehr klarer, wie Liam Cohen seine Offense auf die Jaguars implementiert. Das war zu Beginn, lustigerweise hat schon ganz gut funktioniert, dann war es so ein bisschen weg und jetzt merkst du, da entwickelt sich was. Liam Cohen ist für mich zum Beispiel ein heißer Kandidat Coach of the Year. Wenn ich Stand heute sagen müsste, Coach of the Year, werden wahrscheinlich viele Mike Vrabel sagen, das ist auch völlig nachvollziehbar.
Ja, ja.
Bin ich aber ehrlich gesagt bei den Patriots, die hatten wir beide sehr, sehr hoch als Überraschung, dass die jetzt so gut dastehen und vielleicht vor den Bills die Division holen. Okay, no way, hätte ich nie gedacht. Aber für mich ist Liam Cohen, weil er eben auch zum ersten Mal Headcoach ist, im Moment, Stand heute, Coach of the Year, aber das soll jetzt noch gar nicht das Thema sein.
Sean Payton?
Nein.
Direktes Duell.
Aber da finde ich, find ich tatsächlich Liam Cohen. Ja, natürlich. Da finde ich aber Liam Cohen, du kannst auch Ben Johnson nehmen von den Bears. Es gibt ganz viele Kandidaten.
In der AFC gedacht, weil das sind genauso drei Teams, die man in der AFC vor der Saison niemals da getippt hätte, wo sie jetzt stehen.
Die Broncos hatten aber schon auch als große, vielleicht jetzt nicht auch mit dem Top-Record, aber.
Ja,
aber
nicht Nummer eins aktuell. Also das ist ja. Aber egal.
Läuft,
ja.
Aber.
Ja, meine
Hot Takes lassen wir mal lieber. Das ist tatsächlich, das hilft auch Trevor Lawrence, dass du diese Liam Cohen Offense jetzt immer mehr spürst. In diesen drei Spielen, die ich angesprochen habe, gegen die Titans, gegen die Colts, gegen die Jets, waren nur bei 30% der Dropbacks unter Druck. Hat er 9,2 Yards per Attempt gemacht. Da ist nur Herbert im Zeitraum besser. Und jetzt kommt halt eine ganz andere Qualität. Der wird mehr als 30% unter Druck sein bei seinen Dropbacks gegen die Broncos. Weißt du es? Ja. Weißt du, hast du es nachgeschaut? Wie viel Pressure sie auf Jordan Love hinbekommen haben? Wenn jetzt irgendeine Zahl sagen müsstest, ungefähr, was würdest du schätzen? Du hast das Spiel auch mitbekommen.
Boah, muss der noch 5 andere verfolgen? Nee, kann ich nicht sagen. 25?
Knapp daneben. Fast 60.
Oh, okay. Crazy.
Jordan Love war bei fast 60% seiner Dropbacks unter Druck, laut PFF. Hatte da auch die 2 Interceptions.
Krass, was habe ich denn für ein Spiel gesehen? Sehr heftig.
Ja, also bei 60 hätte ich es auch nicht. Also es war, glaube ich, 58, irgendwas, fast 60%. Das ist ein crazy Wert.
Ja.
Klar, die O-Line war dann auch angeschlagen bei den Packers mit dem Ausfall von Tom etc. Ist auch egal. Es kommt eine andere Qualität jetzt an Pass Rush einfach. Und das alles, was jetzt wunderbar funktioniert hat, jetzt ist es die große Bühne. Jetzt zeig mal, was du kannst gegen diese Broncos-Defensive. Du hast die Zahlen auch schon runtergerattert. Wenn du es da schaffst, gibt es eigentlich wenig Spiele, wo du es nicht auch hinbekommen kannst.
Ja, ganz genau. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich da auch sehr gespannt, weil ich habe mir das dann aus Jaguars Defense-Sicht angeguckt, weil wir haben ja jetzt beide Quarterbacks abgefeiert für die letzte Woche vor allen Dingen auch. Da ist eigentlich das, was ich die ganze Saison schon immer sage, dass die Jaguars auch da seit Bye Week besser insgesamt, aber sie brauchen einen konstanten Pass-Rush. Sie brauchen einen konstanten Pass-Rush. Die Takeaways, brauchen wir nicht drüber reden, zweitmeisten der Liga, alles wunderbar, 18 Interceptions etc. pp. Aber die Pressure Rate als auch die Sacks sind im unteren Drittel der Liga beheimatet. Und das wird halt vor allen Dingen interessant, weil die weil die Denver Broncos Offensive Line die wenigsten Sacks zugelassen hat, weil die einfach in der Pressure Rate die einzelnen Spieler als auch die Offensive Line in Gänze sehr, sehr gut sind, unter den Top 5 sind bei Spielern, bei der Offensive Line im Gesamten. Und warum ist es wichtig insgesamt für Jacksonville? Weil laut Next-Gen-Stats, das muss ich mal langsam sagen, sonst verspreche ich mich, hat Bo Nix 4,6 Yards pro Attempt, wenn er unter Druck gesetzt wird. Das ist der schwächste Wert der NFL.
Das hatte ich letzte Woche vor dem Packers-Matchup als Grund genannt. Das war dann wirklich kein Grund, weil Bonix echt auf extrem hohem Niveau gezockt hat. Leck mich am Arsch, war das gut.
Aber weil er auch immer häufig, also man muss ja auch sagen, ich habe ja anscheinend ein anderes Spiel gesehen, wenn ich zwischen 25 und 60 ist echt ein enormer Unterschied, aber der ist ja auch sehr, sehr viel rausgerollt, ne? Also da war ja fast gefühlt gar nichts aus der Pocket raus. Also das muss ich schon.
Also der ist ein Baller, Bo Nix, das wussten wir jetzt auch, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich finde, er macht weniger Blödsinn, weil du es mit den Takeaways angesprochen hast. Der hat in den letzten 4 Spielen eine Interception. Dazu noch ein Fumble, der aber recovered wurde. Also er hatte ein Giveaway in den letzten 4 Spielen. Und da waren durchaus auch mal bessere Gegner mit dabei, wie jetzt zum Beispiel auch die Packers, wo man sagt, boah, weiß ich nicht, ob er auf dem Niveau das standhalten kann. Oh, konnte er doch. Da musste ich auch so ein bisschen Buße tun, auch wenn ich ein Bo Nix-Fan bin, aus neutraler Sicht zuzuschauen. Mhm. Hätte ich es ihm nicht zugetraut, dass er gegen die Packers das hinbekommt. Cortland Sutton auch in einer brutalen Form. Wow, war der, also da waren ja Catches mit dabei. Und deswegen, es ist lustig, dass du es vorhin gerade angesprochen hast mit Trevor Lawrence, dass er auch jetzt tiefer gehen darf. Mein Gefühl war so, dass Sean Payton, man sagt ja gerne so ein bisschen, das Playbook öffnet für nix. Ich weiß gar nicht, ob das Playbook öffnet, aber ihm glaube ich mehr, wenn ich in einem anderen Bild bleibe, die Hundeleine ein bisschen länger macht. Auf diesen Knopf da drückt und einen Meter mehr Hundeleine gibt an Bonix. Ich habe mir extra mal alle Zahlen auch angeschaut, weil was haben wir bisher von ihm? Kurze Pässe, meistens sogar hinter die Line of Scrimmage und dann schauen wir mal Yards after Catch oder phasenweise mal tief gehen. Und ich finde auch, dass du von Spiel zu Spiel einen Ansatz hast von Sean Payton, der aufs Spiel für Bo Nix angepasst ist. Gegen die Packers war es so ein Downfield, Push the Ball Downfield Ansatz, was ich jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte. Die waren gegen die Packers, warte, lass mich es ablesen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Die sind insgesamt Platz 28 bei Positive Plays. Gegen Green Bay lag die Quote bei 58% Positive Plays. Das ist 14% höher, als sie sonst sind. Und das hängt halt auch mit Bo Nix zusammen, der einfach ein super, super gutes Spiel hatte. Und auch da habe ich mir dann die Zahlen eben einzeln angeschaut. Behind Line of Scrimmage Pässe ist alles relativ gleich geblieben seit Woche 11, also nach der Bye Week. In der Range 10 bis 19 Yards, also das Intermediate Game, ist gleich geblieben ab Woche 11. Jetzt kommt es aber, das Spannende, in der Range 0 bis 10 Yards nimmt er 5 Würfe mehr und hat auch, 4 Receptions oder angekommene Pässe mehr. Und bei Deep Balls, also 20 oder mehr Yards, nimmt er doppelt so viele. Er hatte 2,2 im Schnitt, jetzt sind es 4,3. Und auch da bringt er doppelt so viele an, 1,2 auf 2,5 gesteigert. Also er wirft irgendwie dann auch mehr, aber halt auch besser, effizienter, genauer. Und wenn du noch einen Cortland Sutton hast, der ist Top 10 in Targets, in Receptions, in Yards, in First Downs, in Contested Catches, keine Drops, die er hatte in den letzten 3 Spielen, dann ist das eine ganz gefährliche Mischung. Mhm.
Aber dann ist es ja eigentlich im Grundgedanken das ähnliche Matchup, das ich auch habe, ne, wo du am meisten drauf guckst. Wenn man so, also
der darf halt kein Spieler mit 4 Interceptions Sam Darnold spielen.
Nee, aber ich meine, den Druck aus Sicht der Jaguars Defense auf eben jenen Bo Nix, weil er aktuell gefühlt alles kann. Du hast es ja gerade so skizziert.
Ja, ich glaube, dass du mit der super O-Line gar nicht viel Druck hinbekommen wirst. Da ist man dann der Pass Rush von den Jaguars. Also das Potenzial sehe ich dann nicht, dass sie da ihn wirklich massiv unter Druck setzen können.
Was siehst du dann als für aus Jaguars Sicht, was sie machen können, um das Spiel zu gewinnen aus Defense Sicht? Weil das ist nämlich genau das, weil ich habe ja auch, vorhin waren wir bei Panthers, Bucks, bei Schwäche gegen Schwäche. Hier finde ich halt, ist es schon klar, die Schwäche rein vom Pass Rush jetzt her, nicht von der Secondary von den Jacksonville Jaguars, auch wenn es so Ballhawker-Jungs sind, ja, muss man auch immer sagen, sind schöne Statistiken. Aber hier ist ja eher Schwäche, Jacks Defense gegen klare Stärke,
jetzt
und
schon
nichts zu beschützen von der Broncos Offense.
Frage ist halt, bekommst du Cortland Sutton irgendwie verteidigt, dass der nicht so ein Faktor ist? Und dann fehlt natürlich einfach ein Top-Spieler. Dann sind die anderen Receiver meines Erachtens nicht ganz auf dem Niveau von dem Cortland Sutton. Deswegen ist er dein Nummer 1 Receiver. Ja. Kannst du das schaffen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob du den 1 gegen 1 schlagen kannst. Auf der anderen Seite, die Jaguars spielen viel Zone-Coverage. Das kann jetzt positiv oder negativ sein. Weiß ich nicht, ob sie da den Vorteil rausziehen können. Ich glaube, wenn Cortland Sutton auch so ein Spiel hat wie jetzt gegen die Packers, wird das für Bo Nix, wenn er sein Spiel durchzieht, wie jetzt die letzten Wochen, sehe ich da wenig Probleme für die Broncos.
Ja. Da bin ich dann bei dir. Das Einzige, was dann noch als Thema ist, ist natürlich das Laufspiel, was irgendwie immer Thema ist. Da sind die Jaguars die Beste der Liga. Also Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Jacksonville, die wenigsten, hätte ich auch nicht gedacht. Als ich das nochmal nach, ich habe es extra dreimal gecheckt. Das ist dann schon auch etwas, was man noch im Hinterkopf behalten darf gegen RJ Harvey etc. etc.
Jetzt habe ich gerade noch schnell die Zahlen aufgemacht vom Packers-Spiel. Bo Nix, wenn er unter Druck war, das war bei 43% laut PFF der Fall, war jetzt mittelmäßig 6,3 Yards per Attempt, aber eben keine Fehler gemacht. Es waren zwar drei Turnover-worthy Plays dabei, keine Interception, also ein bisschen Glück, Bo Nix Glück gehört dazu. Auf der anderen Seite, wenn er eine saubere Pocket hatte, war 17 von 20 für 214 Yards, das ist 10,7 Durchschnitt und 4 Touchdown-Pässe bei keiner Interception. Mhm. Puh, das ist dann schon... das ist schon elitär, was er dann spielt.
Absolut, absolut.
Und wir sprechen von den Packers, wo die Defense jetzt bei allem Respekt für die Jaguars schon noch höher einzuschätzen ist. Ob da Micah Parsons jetzt dann raus war oder nicht, weil er war am Anfang auch dabei.
Ja, absolut, absolut, ja. Sehe ich genauso. Ja, spannend. Also wird ein schönes AFC-Duell. An der Stelle nochmal gesagt, für alle ist es jetzt eigentlich wichtig, um vielleicht dann wirklich mal zu planen zu können Richtung Postseason. Die Broncos können es schon, aber die wollen natürlich auch bestenfalls, das wäre schon ein Ding, finde ich, wenn die wirklich die Nummer 1 Seed holen am Ende der Regular Season. Gilt es, sich anzuschauen.
Digga, Jaguars können auch die Playoffs clinchen. Die Playoffs clinchen. Die Playoffs clinchen, da gibt es 4 Szenarios. Wenn sie gewinnen, Indiana verliert, wenn sie gewinnen oder Houston verliert, unentschieden, das lassen wir jetzt mal. Also es ist eine Chance da, dass sie die Playoffs schon clinchen.
Ja, so ist es. Ja, und wir plinchen durch den restlichen Planschen, durch den restlichen...
Wo ist Eddie Irvine, wenn man ihn braucht?
Genau, durch den restlichen Spielplan. Wir haben natürlich schon angesprochen, Thursday Night Football, also heute, die Rams gegen die Seahawks sind wirklich Knaller, haben wir drüber gesprochen. Dann zeigen wir auf The Zone einen deutschen Kommentar noch am Samstag um 23 Uhr, denn rund um die Weihnachtszeit gibt es auch immer noch ein paar extra Anstoßzeiten. Die Eagles bei den Commanders, Samstag 23 Uhr, dann am Sonntag, wie es gewohnt seid, 18:30 unsere deutsche NFL-Konferenz. Als Einzelspieler haben wir den NFC South-Kracher Bucks gegen Panthers, da geht es um viel, und eben jenes Jacksonville gegen Denver, worüber wir gerade gesprochen haben. Und dann Sunday Night noch die Patriots bei den Ravens. Die Patriots natürlich auch. Nach der Niederlage gegen die Bills wollen sie wieder zeigen, dass sie die Nummer 1 sein können.
Grippig.
Ja, Grippe bei Lamar. Aber über die Ravens werden wir vielleicht nächste Woche als nächsten AFC-Superstar sprechen, der vielleicht raus ist aus den Playoffs. Wir lassen uns überraschen. Und dann haben wir noch Monday Night Old Man Rivers, wie alle immer so schön sagen, zu Hause gegen die San Francisco 49ers. Auch das ein wichtiges Spiel für beide. Auch die Niners könnten Playoffs clinchen und die Colts müssen wieder Schritt halten mit den Texans und den Jaguars.
So ist es. Genau. Gut, das ist eine lange Folge geworden. Mama Feierabend.
Das ist eine lange Folge. An der Stelle nur der Hinweis, wir sind auch in der Weihnachtswoche für euch da. Wir werden ein bisschen früher aufnehmen, weil ich ehrlicherweise jetzt nicht so Lust hatte, mit Christoph an Heiligabend dann da zu sitzen und irgendwas aufzunehmen. wobei wir nächstes Jahr machen wir einfach einen Live-Podcast mit Weihnachtsessen.
Nee, Spaß beiseite. Bald wieder Weihnachten, 24. mit irgendeiner Endzone oder sowas?
Ja, wahrscheinlich kommt's bald wieder, ja. Das war aber ganz cool eigentlich. Nur der Hinweis für euch, wir sind natürlich auch durch die Feiertage für euch da. Die Feiertage sind ja mitten in der Woche. Das heißt, wir werden nächste Woche ein bisschen früher aufnehmen. Das werden wir euch natürlich nochmal mitgeben, aber wir sind dann auch nächsten Donnerstag und übernächsten Donnerstag dann mit der ersten Ausgabe des Jahres 2026 für euch da. Also gerne weiterhin folgen, Sternebewertung da lassen und dann hören wir uns auch rund um die Weihnachtszeit.
So ist es. Finito.
Genau. Feliz Navidad.
Gibt's nächste Woche nochmal extra. Aber dir schon mal einen schönen Feliz 4. Advent.
Danke, ebenso.
Ciao.
Tschüss.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.